willkommen bei Radio Saturday. Ich musste kurz überlegen, bei welchem Podcast wir sind, weil ich völlig durch bin und wie Frieda schon auch, nach dieser aktuellen Folge der 7. Staffel von Game of Thrones. Ich bin schweißgebadet, teilweise vor Aufregung, teilweise vor Verwirrung. Ich fange auch an zu schwitzen, wenn ich verwirrt bin, offensichtlich. Und während ich vorhin geguckt habe, hat Nils mir eine SMS aus dem Baumarkt geschickt, ich soll bitte mal die Fensterrahmen vermessen. Und das habe ich gemacht, habe ihm geschrieben, plus minus 1 Zentimeter, weil meine Hände sehr zittern. Ich gucke gerade Game of Thrones. Aber erstmal hallo Frieda.
Hallo Maria.
Jetzt mal, ich glaube, das haben wir die letzten 2 Folgen vergessen, einfach mal am Anfang zu fragen, nur so mal quasi ohne noch Begründung, wie fandest du die Folge?
Ich bin hin und her gerissen. Ich fand ganz viele Sachen toll. Ich fand einiges ganz schön schwierig. Und es ist halt dramatisch, also ich bin echt hintergerissen. Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr so überkritisch. Also ich bin ja jetzt nicht dafür bekannt, mega kritisch zu sein, aber
Wollte ich grad sagen. Nee, schon allein, wie du das sagst. Du sagst nicht, du fandst einige Sachen doof, sondern schwierig.
Ja, weil ich
du alter Diplomat. Einige Sachen waren schon ganz schön scheiße.
Nee, weiß ich halt noch nicht. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob die Serie nicht doch manchmal schlauer ist, als ich irgendwie ihr zugestehe, wenn ich irgendwas doof finde. Und ich weiß es nicht. Ich mochte halt auch wiederum halt einfach ein paar Sachen sehr, sehr gerne, die Folge gemacht hat und auch wieder einige Sachen nicht optisch grandios fand. Ich fand halt aber ein paar Sachen wieder so, vielleicht einfach ein bisschen mehr erklären, ein bisschen weniger flapsig mit den Umständen umgehen und ein paar Charakterentscheidungen sind mir nicht so ganz nachvollziehbar und deswegen, und ich weiß aber noch nicht, ob die Serie uns nicht einfach in manchen Punkten auf eine falsche Fährte locken will, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Aber ich meine jetzt Arya und Sansa zum Beispiel, fand ich schwierig. Aber ich will mir noch kein abschließendes Urteil gewinnen.
Das ist übrigens, was passiert, wenn ich sage, Frieda, sag doch mal ganz kurz in einem Satz, ohne zu begründen, wie du die Folge fandest. Dann könnt ihr Wäsche machen, euch einen Kaffee, vielleicht die Frisur überdenken, blondieren und wieder rauswachsen lassen.
Ja, dann bin ich jetzt fertig.
Nee, ist gut, nur wahnsinnig niedlich.
Ja, ist gut.
Es ist ja nicht so, dass ich nicht damit gerechnet hätte und mich vielleicht ein bisschen provoziert
habe.
Ja,
wollte gerade sagen.
Aber ich stimme dir im Prinzip zu. Also ich finde, ich bin mir nicht sicher, ob die Serie schlauer ist als wir, weil wir sind schon ziemlich schlau.
Wir sind schon ganz schön
und die
schlau,
Serie richtig richtet sich ja eher an den Mainstream. Ganz kurz, um einfach auch nochmal mega unsympathisch rüberzukommen. Und
der Mainstream ist aber auch im Zweifel nicht so anspruchsvoll, weißt du? Also der normale Zuschauer, um mal jetzt Mainstream
zu
sagen.
Ja, aber
so,
ich glaube nicht, dass die uns jetzt so mega von langer Hand und so. ich stimme dir total zu, dass trotzdem einige inhaltliche Sachen diskutabel sind und die werden wir dann auch heute diskutieren. Mhm. Die Serie auch natürlich immer noch wahnsinnig Spaß macht. Also und trotzdem ich heute ein paar Mal mich echt geärgert habe, dann tatsächlich auch eher beim zweiten Gucken, wie es ja meistens so ist, ne, wenn man sozusagen das ganze Gewitter, Geblitze und Geknalle einen nicht mehr so ablenkt. Ja. Und da habe ich mich ein paar Mal wirklich sehr geärgert, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich immer noch spannend und ich fieber mit und ich lache und ich weine und ich irgendwie bin aufgeregt und klatsche in die Hände und mache all den Quatsch, weil die Charaktere natürlich mich immer noch extrem berühren, also egal, so. Ja. Nichtsdestotrotz, auch da stimme ich dir zu, gibt es einige Dinge, wo ich plötzlich nicht mehr sicher bin, ob ich den Charakter überhaupt verstehe, also so, ne? Mhm. Aber da kommen wir dann im Detail noch zu. Also da sind wir uns schon erstmal einer Meinung, dass die Folge sah natürlich auch sensationell aus. Also ich muss auch sagen, da muss ich auch an Hard Home denken. Ich bin gerne jenseits der Mauer, aber ich finde es irgendwie, das sieht immer toll
sieht
aus.
Sieht geil da aus. Ja, finde ich auch. Da bin ich ganz bei dir. Ich habe, was so die grundsätzliche Haltung was man jetzt gerade diese und letzte Folge halt auch viel online irgendwie mitgekriegt hat, wie Leute auf Serien reagieren und wie emotional das eigentlich für uns alle ist, ja? Also für die, die irgendwie dieser Serie halt schon so lange jetzt folgen. Ich bin da inzwischen echt vorsichtig geworden mit meiner eigenen Emotionalität und irgendwas doof zu finden und mich irgendwie sehr, sehr reinzusteigern und was Bestimmtes zu erwarten, weil ich halt mit Sherlock so auf die Fresse gefallen bin.
Ich muss das ja noch gucken und ich habe Nils letztens davon erzählt, dass du die letzte Folge so doof fandest oder so, also ich will nicht genau wissen, was, aber irgendwie so fandest, dass du sie nicht weiter gucken konntest. Und jetzt sind wir beide sehr neugierig und müssen jetzt uns mal die Zeit nehmen, die letzten drei Folgen zu gucken.
Ich will da auch gar nicht, wir sind ja auch kein Sherlock-Podcast, aber da hat halt meine. Scheiße,
dann habe ich heute mich falsch vorbereitet.
Nee, deswegen will ich halt nicht so weit so tief da reingehen, aber bei Sherlock hatte ich halt dieses Erlebnis, weil ja auch so lange Pausen zwischen den Staffeln waren und es gab nicht so viel Inhalt. Ich habe mich halt da sehr, sehr emotional reingehangen und hatte.
Fanfiction, Frieda?
Fanfiction auch. Ich kann dir gerne meine Lieblings-Stories mal schicken. Nee, aber auch was man selber so für Erwartungen an eine Serie hat, wie die sich entwickelt, wie man selber die Charaktere versteht, wie man deren Motivationen versteht. Und man ist sich dann ja irgendwann sehr, sehr sicher, wie das eigentlich passieren muss oder wie bestimmte Sachen passieren müssen. Und das ist total, also ich weiß halt, ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise und ich glaube, Leute sind glücklicher, die einfach das nehmen, was sie bekommen und das dann entweder gut oder nicht so gut finden, aber halt nicht sich so emotional, also nicht so viel emotional investieren in ein erwartetes Szenario, weißt du?
Original die gleiche Rede, die du mir schon tausendmal gegeben hast, wenn ich jemanden kennengelernt habe. Fast Wort für Wort. Ich habe gerade einen sehr kalten Schauer, der mir den Rücken runterläuft. Weißt du, du musst einfach mal auch so, weißt du, guck doch einfach mal, was passiert und lass dich dann auf den Moment ein und nicht so, häng dich dann nicht gleich schon so emotional rein. Okay. Hat original übrigens nie geklappt und auch übrigens bei Frieda nicht. Nur um da mal Full Disclosure.
Also, wie gesagt, passiert mir ja auch jetzt wieder halt mit Serien, dass ich halt irgendwie Dinge, zu viel reinstecke.
Ja, aber das macht ja auch Spaß. Also das würde ich auch weitermachen und in die Falle würde ich auch bei der nächsten Serie wieder laufen. Also was heißt auch Falle in Anführungsstrichen, ne?
Ja.
Weil wenn man es quasi nur, es gibt auch genug Serien, die ich so eine Oberfläche gucke, wo ich dann von Folge zu Folge mal denke, interessant, wie das jetzt aufgelöst worden ist oder so, aber sonst mich nicht weiter reinhänge. Aber ich finde es schon wichtig, ab und zu, also für mich auch diese Folgen, diese Serien zu haben, wo ich mich völlig ergeben und dann dementsprechend mich auch ausliefere den Showmachern, ob es mir am nächsten Tag schlecht oder gut geht.
Ja, ich bin da auch, also ich will das auch nicht missen. Ich will auch mein Guckverhalten und mein Fansein nicht ändern, weißt du? Aber halt so ein bisschen entspannter sein tut, also würde, glaube ich, vielen Leuten mehr Spaß bringen. Und mir, also mir auf jeden Fall. Also.
Aber da fangen wir doch mal an, weil ich glaube, das meiste, was wir jetzt vorher sagen würden, werden wir dann an den einzelnen Stellen, wo es uns wieder so ging, sowieso nochmal sagen.
Yes.
Oder?
Ja.
Also ich habe, 1, 2, 3, 4, 6 Seiten Notizen.
Ich habe eine Seite Recherche.
Ja, sehr gut. Hä? Ich bin so ein Trottel in diesem Notizbuch. Mir ist schon so oft passiert, da überblätter ich einfach Seiten und dann sind jetzt zwei in der Mitte leer. Egal. Also, wir fangen an. Die erste Szene ist irgendwie mal was meiner Meinung nach relativ Neues irgendwie so, dass wir über den Tisch in Dragonstone fliegen und sozusagen da hinter die Mauer gehen und dann gehen wir auch, da sind wir tatsächlich hinter der Mauer. Also ja. Wie nochmal so ein Callback zum Intro.
Ja, es war eine schöne Überleitung eigentlich, fand ich, vom Intro in die Serie rein.
Ja, ja, aber es war ja dann quasi so doppelt.
Ja.
Weil dann sind wir doch gerade und wieder. Okay. Ja, und ich dachte, habe darüber, glaube ich, auch viel zu lange nachgedacht, weil es so ungewöhnlich war für Game of Thrones. Wobei sie ja jetzt in der Staffel öfter mal so eine Matching-Cuts gemacht haben.
Ja.
Aber wir sind dann sozusagen direkt bei unserer Wandergruppe hinter der Mauer.
Die glorreichen Sieben.
Ja, genau, die glorreichen Sieben und wie sich in der Folge rausgestellt hat, auch noch so ein paar andere. Und ich finde es so lustig, da kommen wir jetzt in den Einzelfällen jetzt auch noch nach und nach, die habe ich auch alle aufgeschrieben, aber wie sie es jetzt quasi so mit Schnitten so machen mussten, dass quasi jeder mal mit jedem gesprochen hat, weil alle irgendeine Vergangenheit haben, irgendeinen gemeinsamen Bekannten oder irgendwie, deswegen musste jeder in der Gruppe mal mit jedem sprechen. So, und wir mussten dabei sein, damit wir diese ganzen Begegnungen mal haben. Das fand ich irgendwie ganz witzig.
Ich fand es vor allem aber sehr, sehr gut gemacht. Das war tatsächlich diese ganze, wir wandern durch die weiße Wildnis und unterhalten uns dabei, Geschichte mit das Schönste an der Folge.
Weil aber das auch so verwirrend, ne? Irgendwie so.
Ja, weil wir so viel, wir denken halt die ganze Zeit, weil das ja auch alles halt wahnsinnig schnell geht, dass wir gar nicht so viel Zeit haben. Und dann, also verwundert einen, das finde ich beim Gucken, wenn auf einmal sehr, sehr viel Zeit für Unterhaltung ist. Aber was halt wichtig war daran, ist, dass wir halt sehen, die laufen halt auch eine ganze Weile. Die sind halt auch wirklich lange unterwegs. So.
Naja, das ist die Frage, stelle ich mir dann später nochmal, als Gendry komplett durchrennt. Aber dazu kommen wir dann. Das erste quatschende Couple ist Tormund und Gendry, was einfach nur dafür da ist, dass Tormund einen wahnsinnigen Spaß daran hat, alle verrückt zu machen, mit allen möglichen Ängsten zu konfrontieren und auch im Großen und Ganzen einfach mal alle verrückt zu machen und sich dabei zu amüsieren wie ein Keks. Das ist einfach ganz niedlich, wie Tom und Gendry quasi andeutet, dass er vielleicht heute Nacht seine Geliebte sein wird.
Das hast du da rausgehört?
Ja, na klar.
Okay.
Es ging doch irgendwie darum, so ja, irgendwie man muss sich warm halten und irgendwie ficken ist am besten. Und dann meint doch Jon Snow, aber hier sind ja irgendwie auf 1000 Meilen keine Frauen. Und dann sagt jemand, weiß sich dann halt irgendwie zu helfen. Und dann zwinkert da Gendry so zu. Also ich meine, wie hast du das denn verstanden?
Ich musste da halt irgendwie an diese Geschichte denken, dass dass ja so diese Mär geht, dass Tormund irgendwie was mit einem She-Wolf hatte. She-Bear, Entschuldigung, She-Bear, wo es ja halt die Theorie gibt, dass es irgendwie Mage Mormont gewesen sein könnte oder halt aber ein echter Bär. Oder halt, sie kann halt ein Bär auch sein. Ich habe diese ganze Theorie nicht ganz verstanden. Das ist irgendwie so ein Bücherding. Wie gesagt, ich kenne die Bücher nicht. Ich kenne halt immer nur so Bruchstücke aus irgendwelchen Theorien.
Aber ich glaube, dieses Zwinkern war ganz klein.
War Gendry. Na, der ist ja auch niedlich. Kann man ja irgendwie nachvollziehen.
Ja. Und dann redet er mit John noch ein bisschen weiter, also Tormund, darüber, dass sozusagen, dass im jenseits der Mauer sein bei John, also er will irgendwie wissen, wie es mit der Drachenlady war, und John erzählt ihm halt, dass er irgendwie sein Knie nicht beugen wollte, und Tormund sagt, ja, was wird sagen, mein Wildling, wir machen das nicht gern, dann reden sie kurz über Mans Raider, und dann kritisiert Tormund ihn auch und sagt, ja, wegen seinem Stolz sind viele Leute gestorben, so.
Ja.
Was ich irgendwie ganz interessant fand, so im Nachhinein.
Ja, das ist, ich glaube, für John ein wichtiger Moment. Also, dass Tormund, der, also die Wildlinge waren ja sehr, sehr loyal, und dass Tormund jetzt sagt, im Nachhinein sagt, ja, aber sorry, das war halt das, was irgendwie ganz viele Leute das Leben gekostet hat, und deswegen halt vielleicht nicht besonders schlau, ehrenhaft, aber nicht besonders schlau, ist halt, glaube ich, für John eine wichtige Nachricht mal.
Im Prinzip ist es aber auch, John ist mehr Wildling geworden und Tormund mehr Südkind.
Südkind.
Treffen sie sich ja mit den Storys in der Mitte, naja, für den ist ja sogar Castle Black der Süden.
Ja, das stimmt.
Dann hat Gendry sich quasi zurückfallen lassen in eine Gruppe, mit der er noch weniger Spaß hat als vorne. Der lust hier so ein bisschen ab mit seinen Gesprächsgruppen und nölt so ein bisschen Trolls of Mir zu, dass er ihn verkauft hat, mimimi und so. Und dann erklären ihm aber Beric und der Hound mal, okay, Junge. Ja. Und und der Hound erklärt ihm, wie Nölen geht und dass das genau das ist, was er gerade macht. Und dein Mund bewegt sich und es kommen Beschwerden raus. Also.
Du nölst.
Genau. Und also wie gesagt, Gendry, nicht so großes Glück mit seiner Gesprächsgruppenauswahl. Die Jungs haben dann aber Spaß für 10, dann kriegt er noch ein bisschen Alkohol und dann ist gut. Also ich gehe mal davon aus, dass die in dieser ekligen, sich rumreichenden Beutel da immer Alkohol drin ist. Und dann sind wir auch zumindest für den Schnitt bei unserer letzten Gruppe, und zwar bei Jon und Jorah.
Mhm.
Die endlich mal womit ja auch irgendwie, worauf wir auch viele gewartet haben, mal ansprechen, dass John eigentlich das mormonische Schwert trägt.
Ja.
Und natürlich Ehren-John, Ehren-John zur Rettung, will sofort das Schwert abgeben, obwohl er das seit 6 Jahren sein Begleiter ist, ist sofort bereit, es abzugeben, weil es ist doch euer Familienschwert. So, aber
ja, aber und es ist aus valyrischem Stahl und es kann White Walker töten. Warum? Also.
Naja, Klingen aus, also hier Dragonglass haben sie ja genug mit. Also ich glaube, der hat
die genug mit? Genommen. Haben die genug, weil das habe ich nämlich so nicht ganz gesehen. Das war so eine Sache, die ich mich gefragt habe. Haben die sich wirklich mit Drachenglas bewaffnet, alle? Weil irgendwie, ich habe nur...
Ich finde, dass man das später ganz klar sieht.
Also ich habe das bei John, die wie er den einen killt.
Die haben alle dieses
Dunkle. Ja? Okay, ja. Na gut, dann
hier,
ist das okay.
Tormund hat nämlich auch eine andere Axt als sonst. Also da ist jetzt auch plötzlich die Klinge so dunkel gewesen.
Ja, dann wäre das sehr schlau und ich nehme diesen Kritikpunkt zurück.
Aber was sie dann offensichtlich nicht schlau gemacht haben, ist es uns zu zeigen. Weil das hat mir nämlich auch gefehlt. Ich habe es dann später gesehen. Ich habe ehrlich gesagt sogar noch mal 1-2 Standbilder gemacht und habe gesehen, dass die Klingen alle nicht mehr silber waren, sondern so dunkel halt, außer Johns.
Ja.
Und auch so ein bisschen komisch ungerade aussahen, wie das ja oft so ist bei diesem Dragonglass. Mhm. Also unglatt.
Ungerade.
Unschwertig. Und deswegen glaube ich das schon, das wäre auch oberdämlich, da wo er es nun gerade abgebaut hat. Aber sie haben halt keine gute Arbeit gemacht, uns mal so eine kleine Szene, wo sie das austeilen oder so, hey, ihr müsst das alle eintauschen oder so, sondern das ist so, ja, das müssen die halt jetzt wissen, wir haben keine Zeit. jedenfalls nimmt Jorah natürlich das Schwert nicht an und sagt, ja nun, also ich habe mir nun richtig Mühe gegeben, das nicht mehr zu verdienen von da und du hast das jetzt seit 6 Jahren, also und da ist jetzt auch ein Wolf drauf, was soll ich denn jetzt mit dem scheiß Ding noch? Ich habe gerade endlich mal nach 6 Jahren ein neues Oberteil bekommen, also das reicht mir erstmal. heißt übrigens im Deutschen Langklaue. auch nochmal wieder. Ja. Dafür bin ich ja hier, ich bin ja der Botschafter der deutschen Übersetzung, so nennt man mich ja auch. Und wenn du zu der Szene nichts mehr hast, wir kommen ja noch oft genug zu den Jungs, sind wir jetzt auch schon wieder auf Winterfell.
Ja, nö, können wir. Winterfell.
Okay. Arya steht da rum und erzählt eine Bogengeschichte.
Mhm.
Und hat auch direkt am Anfang der Geschichte, also Sansa kommt dazu, so eine kleine Spitze, ne? Der hat irgendwie hier Papa, sie sagt natürlich nicht Papa.
Vater
wahrscheinlich, genau, Vater. Ja. Stand hier oben immer und hat irgendwie uns beim Trainieren zugeguckt oder den Jungs. Du hast das bestimmt nicht mitbekommen, weil du warst ja immer nähen in deinem Zimmer. und man denkt so, ach nee, es wird also wieder eine Schwestern-Bitch-Folge. Ich hatte ja gehofft, das war irgendwie nur so ein Ausrutscher. Und dann erzählt sie halt die Geschichte, dass sie da unten irgendwie auch Bogenschießen geübt hat, obwohl sie wusste, dass sie das nicht darf. Und dann hat Ned sie gesehen und hat irgendwie geklatscht, als sie getroffen hat. Und dann sagt sie, ich wusste, was ich mache, ist gegen die Regeln, aber weil er geklatscht hat, wusste ich, es war nicht falsch, nur die Regeln waren falsch. Das fand ich ganz gut.
Ist super. Ich fand die ganze Szene super auch zwischen den beiden. Das war, glaube ich, die einzige, die mir gut gefallen hat. Auch mit der kleinen Spitze, das ist okay. Irgendwie, also da war es für mich noch okay. Weil das so, die beiden so wirklich, also ich habe denen die Trauer Andenken an ihren Vater einfach sehr abgenommen. Und das ist so, das holt einen wieder so ein bisschen zurück, weißt du, wo die eigentlich herkommen und dass sie jetzt an dem Ort sind, an dem sie das letzte Mal in ihrem Leben wirklich glücklich waren. Weißt du?
Und naja, das ist auch im Moment das Einzige, was die dann immer doch nochmal so ein bisschen beide weich werden lässt, diese Erinnerung an die Kindheit und an den Vater.
Ja, genau.
Ja, und ansonsten kriegt die Geschichte ja dann relativ schnell so einen Twist und es passiert, was wir gehofft hatten, dass es nicht passiert, dass Arya Sansa diesen Brief vorwirft und sozusagen ihr die Mitschuld gibt an dem Mord an Ned Stark. Gut, dass ich den Nachnamen auch nochmal sage, weil war super unklar, von welchem Ned ich hier rede. Und ich habe mich wahnsinnig geärgert in der Szene, weil ich mich natürlich darüber ärgere, dass ich ärgere mich eigentlich, wie beide sich gerade verhalten, weil Sansa wird mir gerade zu sehr Cersei und Arya wird mir gerade zu sehr super unverständlich für Menschlichkeit irgendwie, weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Und eigentlich, also so, und auch wenn man jetzt mal so an Danny denkt und so, der Einzige, der echt einfach immer noch ein netter Kerl ist, ist John.
Naja, ja, das stimmt. Aber
also im Sinne von, weißt du, dass er halt nichts Böses will irgendwie.
Ich habe auch mit beiden ein Problem, aber also andere, wahrscheinlich ähnliche. Aber Sansa ist mir der Szene nicht schlau genug. Sie ist schlauer eigentlich als das, was sie, als so wie sie da reagiert hat, meiner Meinung nach. Sie hat zu emotional und angegriffen reagiert und hat sich zu leicht aus der Rolle bringen lassen, also so aus der Fassung bringen lassen irgendwie. Ist aber auch schwer, wenn Arya so ein Psycho-Trip da macht irgendwie. Also ich kann das überhaupt gar nicht, das macht halt keinen Sinn. Das ärgert mich sehr. Also entweder die beiden haben Horstick hinter den Ohren und das ist alles nur Show, um Littlefinger hinters Licht zu führen. Also vielleicht ist es, meine Hoffnung ist, aber da kommen wir später, ich sag später, was da meine Hoffnung ist in der ganzen Sache. Mhm. Was so mein erhoffter Ausgang ist, ohne mich dazu so sehr festzulegen emotional. Sonst bin ich nur traurig oder wütend. Es macht halt keinen Sinn, wie Arya sich verhält, weil sie hat Sansa gesehen und sie sagt ja auch, sie hat gesehen Sansa bei der Exekution und sie hat gesehen, wie Sansa geschrien hat, sie sollen aufhören und weißt du, also Sansa hat ja nicht nur da gestanden und hat das alles über sich ergehen lassen, sondern sie war tatsächlich aufgebracht und musste festgehalten werden und das hat Arya alles gesehen. Und dazu macht es halt keinen Sinn, wenn Arya das alles wirklich ernst meint, was sie da sagt, dann macht halt ihr ganzes Face-to-Man-Training keinen Sinn. Weil sie hat gelernt, hinter Fassaden zu gucken. Und also ich habe das ja in der letzten Folge irgendwie sehr, sehr lang und sehr, sehr breit gesagt, dass es halt Arya durchschauen muss. Und da bin ich auch immer noch der Meinung, dass das einfach sein muss. Arya muss das durchschauen, diese ganze Sache. Sie muss Littlefinger durchschauen und sie muss wissen, dass Sansa nicht auf Joffreys Seite war. Muss sie wissen.
Ja. Ja, und vor allen Dingen, und das hat mich in dieser bestimmten Szene auch sehr geärgert, ist, dass erstens Arya Sansa überhaupt nicht zuhört, weil Sansa hat ein paar gute Argumente. Also ich finde auch, dass sie sich schnell aus der Fassung bringen lässt, aber da habe ich insofern Verständnis für, egal wie schlau sie mittlerweile ist, das ist halt ihre eigene Schwester, die ihr da mit dem quasi Vatermord vorwirft sozusagen, dass sie das aus der Fassung bringt, weil es so direkt von so einer, jetzt nicht von irgendwem kommt, von irgendeinem Lord, die eh den ganzen Tag rumrennen und Leute beleidigen, sondern so, weißt du? Weil das so, und dann ist es ja auch so krass, was sie vorwirft, also vor allen Dingen gerade aus dieser sehr schönen gemeinsamen Geschichte aussteigend. Und was mich aber auch sehr ärgert, also abgesehen davon, dass Arya nicht zuhört, ist, dass gerade Arya verstehen sollte, wie unterschiedlich man vor 6 Jahren noch sein kann zu wie man heute ist.
Ja.
Und dass sie, weil ich fand ja, Sansa hatte ein gutes Argument, du bist auch nicht da vorne hingerannt und hast versucht, es zu verhindern, sondern du hast es dir auch nur angeguckt.
Ja.
Und sie sollte ein Verständnis dafür haben, wie krass man sich verändern kann, wie sich sozusagen die Weltansicht verändern kann und sozusagen rumzulaufen und zu behaupten, dass Sansa die gleiche Person ist, wie sie ja vor 6 Jahren war, ist halt einfach von Arya so, also das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, deswegen, das ist das, ich mach's dann jetzt eben mal ganz kurz, das Einzige, wie es für mich Sinn ergeben würde, wäre, wenn Arya das bewusst tut, weil sie ist ja auch super, super verletzend gegenüber Sansa. Mal abgesehen von den Vorwürfen ist es halt auch ist alles sehr verletzend und sehr.
Aber dann gehst du im Prinzip ja davon aus, dass sie denken, sie werden immer beobachtet, auch wenn sie alleine in Arias Zimmer sind.
Ja, das habe ich dann auch überlegt. Sie sind ja sehr, sehr offensichtlich in einem Zimmer und Tür ist zu und alles soweit in Ordnung. Das macht halt dann nur Sinn, wenn Arya bewusst Sansa
nur Arya sozusagen.
Ja. Ja, verstehen. Und wenn sie irgendwie Sansa mit den Vorwürfen und mit ihrem Verhalten zu einer bestimmten Handlungsweise oder zu irgendwas bringen will, ja. Also das ist das Einzige, was Sinn machen würde, weil ansonsten verliert Arias Charakter da gerade an Tiefe, weil sie dann und einfach alles, ja, sie ignorieren dann alles, was sie die ganzen letzten 2 Staffeln da im Braavos gemacht hat. Und das wäre sehr, sehr schade um die ganze Zeit, die wir uns das angucken mussten.
Ja, war es ja eh aus vielen verschiedenen Gründen.
Ja, also das ist alles nicht,
was mich halt auch
schlau.
So geärgert hat, wir haben ja letztes Mal auch schon darüber gesprochen, dass ich durchaus der Idee Platz einräume, dass eventuell Sansa wirklich, auch wenn es unbewusst ist, quasi etwas mehr macht möchte, als es da jetzt gerade eigentlich für sie vorgesehen ist, so, ne? Mm. weil das vielleicht auch so ein bisschen ihrer Persönlichkeit ist. Und ich erinnere mich auch an diese Szene, wie sie sozusagen sehr wissend, was sie hier gerade tut, damals auf der Erie so diese Treppen runterkam in diesen schwarzen Gewändern mit den dunklen Haaren und so. Mhm. Da dachte ich so, ne, Mäuschen. So, aber okay, habe ich ihr voll gegönnt nach dem Scheiß, ne? Aber deswegen dachte ich, vielleicht ist da ja auch was dran, was Arya, aber das Problem, was Arya gerade macht, ist, dass auch wenn nichts dran ist, treibt sie Sansa gerade dazu, sozusagen nicht mehr der Familie, sondern nur noch für sich selber so, weil, weißt du, was ich meine? Weil wenn sie sie so immer provoziert und so wegstößt und so krass immer wieder dazu überredet, im Prinzip sich selber aufzustellen, und irgendwie nur noch um sich zu kümmern. Also so, sie, das ist ja wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung irgendwie. Deswegen, also ich habe auch die Hoffnung so ein bisschen, dass das irgendwie eine Person davon gerade nicht das vorhat, was wir denken, was sie vorhat. Aber als sie da die Zimmertür zugemacht hat, dachte ich, na, wer soll das denn jetzt noch mitbringen? Nee, aber du also hast natürlich recht, wenn nur Arya...
Wie ich halt darauf kam, war dann halt später die Szene mit Littlefinger und Sansa. Vielleicht will sie halt dadurch, dass Sansa, weil sie hat, Arya hat ja keinen Zugang zu Littlefinger. Sie hat ja keine Möglichkeit, ihn zu irgendwas zu bringen.
Ja.
Vielleicht will sie Sansa so beeinflussen, dass sie Sachen zu Littlefinger sagt, die Littlefinger aus der Deckung locken oder so. Ich keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber das ist so meine Wunschvorstellung für das, was da gerade passiert, weil...
Ja klar, es macht auch tatsächlich überhaupt keinen... Ich meine, nach all den Jahren kommt sie nach Hause und ihre Schwester ist da und eigentlich ist es ja in Winterfell erstmal alles gut und so und sie ist nur am Pöbeln und wegen so 6 Jahre alten Sachen, also es macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, und wie gesagt, es leugnet halt völlig ihre jüngere Geschichte. So.
Ja, ich habe hier auch dreimal zu stehen, was ist eigentlich genau ihr Problem? Also was ist, soll ich denn jetzt hier verstehen, was sie für ein Problem hat mit Sansa? Weil das, was sie ihr vorwirft, dass sie sozusagen John eigentlich auch hintergehen will, hat sie ja noch nicht mal in einer Situation irgendwie ein bisschen irgendwo angedeutet, gezeigt. Also so deswegen, weil, also für mich, wie gesagt, falls das jetzt nicht alles das große Scheme ist und wir kriegen das dann irgendwie raus, dass Arya noch ein ganz anderes Spiel spielt, falls es jetzt wirklich so ist, wie es aussieht, checke ich es halt einfach nicht. Macht mir diese Charakter, soll mir das jetzt zeigen, da Arya ist sozusagen quasi total dunkel und hart geworden und auch leicht paranoid. also sozusagen nach dem Motto, brich mit den Personen, von denen du glaubst, dass sie lieb sind, wie wir auch jetzt irgendwie Danny in immer so schwierig zu moralisch zu verargumentierenden Situationen sehen und so. Ist das jetzt die neue Sache?
Ja, ich hab,
also dann bin ich Team Tormund, dann möchte ich ihn auf dem Iron Throne sehen, weil der lacht wenigstens die ganze Zeit und versucht Leuten irgendwie ein bisschen
ich will, quasi also ich, wie gesagt, ich will gar keinen von denen auf dem Iron Throne sehen unbedingt, weil das da gibt's ja noch eine sehr schöne Szene irgendwie später oder jetzt gleich, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich habe nur noch eine Sache zu der Arya Sansa Geschichte, weil mir das gerade wieder eingefallen ist. Wir hatten das ja in der letzten Folge so interpretiert, dass Arya oder in der letzten oder vorletzten weiß ich nicht, dass Arya zu Sansa also dass Arya Sansa unterstellt, sie würde selber auf den Eisernen Thron wollen. Weißt du? Also das so der Moment, wo sie sagt, du denkst genau jetzt gerade daran. Sie sagt ja nie, dass es um den das sie sagt ja nie genau, was sie da sieht bei Sansa. Und ich habe eine Interpretation gehört, die fand ich schlüssiger und besser. Die sagte, Arya vermutet, dass Sansa nicht damit rechnet, dass Jon zurückkommt. Und sie baut vor, selber die Herren von Winterfell zu sein und die Lords des Nordens irgendwie hinter sich zu vereinen und nicht hinter Jon, weil sie innerlich schon davon ausgeht, dass Jon sowieso nicht lebend zurückkehrt. Und was halt ein genauso starker Vorwurf wäre und das für mich schlüssiger ist irgendwie, weißt du? Dass der Vorwurf irgendwie, und das würde auch bedeuten, dass, also das würde mir auch irgendwie so Sansas, ja stimmt, Blick erklären, so ein bisschen, weißt du? Weil das könnte halt sein, dass Sansa halt wirklich denkt, ich muss halt vorbauen. Weil alles, was die aber im Moment trotzdem macht, ist halt vorbauen.
Und das verstehe ich auch. Also, dass man es zumindest mit als Plan B auf Tasche hat, weil es ist ja, es sterben ja dauernd Leute. Oder eben auch nicht, aber da kommen wir später auch dazu. Trotzdem erklärt mir das Arias wahnsinnig aggressiv,
drohendes
Verhalten nicht. Ja. Also so. Weil es ist ja, es wäre ja theoretisch sogar ein legitimer Plan, dass falls John nicht zurückkommt, dass zumindest dann nicht alles wieder zerfällt, so, ne?
Ja, das, also wie gesagt, das Arya ist so out of character, dass das ein Plan sein muss eigentlich von ihr. Also das muss
oder wir haben halt echt, also ich meine, man muss ja auch mal sagen, dass die Zeit im House of Black and White auch für uns alle sehr verwirrend war, nicht nur für Arya.
Ja.
Und vielleicht haben wir den Charakter einfach super falsch interpretiert, weil so wie sie sich jetzt verhält, bricht es zumindest nicht mit dem, wie sie sich vor Hot Pie verhalten hat, wie sie sich bei den Freys verhalten hat und so weiter. Also es ist die Arya, die wir jetzt sehen, sehen wir schon die ganze Zeit. Nur wir dachten halt, sobald sie mit ihrer Familie zusammen ist, ist irgendwie fließt auch noch ein Stück warmes Blut wieder durch ihren Körper. Mhm. Also vielleicht ist sie einfach ein Arschloch geworden.
Ja, ey, das
vielleicht heiratet
Horror.
Sie Peter Baelish. Okay, wir wollen ja jetzt nicht.
Den Teufel.
Aber wir kommen
jetzt
zu den beiden auch nochmal zurück.
Ja.
Wir sind jetzt im Norden.
Mhm. Also nördlich der Mauer. Jenseits
genau,
der Mauer.
Mhm. Genau, jenseits der Mauer.
So heißt die Folge auch übrigens, weil wir es gar nicht gesagt haben: Beyond the Wall.
Stimmt. Beyond the Wall. Und der Hound bindet sich die Schuhe. Dafür muss auch Zeit sein. Finde ich voll okay. was Tormund nutzt, um eine weitere Person in der Gruppe wahnsinnig zu machen. Und zwar, hat es hier gerade geklingelt? Hast du was gehört?
Ich habe nichts gehört, nee. Ich weiß aber auch nicht, wie deine Klingel klingt.
Doch, es hat geklingelt, tatsächlich. Nils geht ran. Okay.
Post.
Na, Leute, so kriegt ihr auch mal einen kleinen privaten Einblick hier. Behind Radio Citadel. der Audiokommentar zum Audiokommentar. Genau, und Tormund macht quasi den Hound ein bisschen fertig und spricht ihn auf seinen, irgendwie sagt, wir sind ja beide vom Feuer geküsst, ne, weil er hat rote Haare, er ist tatsächlich, hatte Feuer im Gesicht. Und daraufhin richtet der Hound ihm aus, dass er Leute mit roten Haaren Horror findet und so, also so geht es so ein bisschen hin und her. Tormund hat Spaß für 10, der Hound
Tormund
hat Spaß
ist
für minus 10.
Tormund ist für mich der absolute Gewinner in jeder Szene, in der er auftritt.
Absolut. Also wobei natürlich echt meine Favoritszene wirklich in der ganzen Scheiß-Serie ist, ob die große Frau damit.
Ja. Yeah.
Okay. Weiter geht's. Aber es ist so schön, dass man wirklich merkt und der Schauspieler das sehr gut rüberbringt, wie der plötzlich wieder sich wohler fühlt, weil er jenseits der Mauer ist. Der ist einfach wieder zu Hause. So da.
Der taut auf, je kälter das wird.
Total. Das ist irgendwie genau sein Ding. Freust du dich, ne? Dass
bisschen,
du das gesagt
ja,
hast?
Ja, ein bisschen.
Jedenfalls finde ich den irgendwie so super irre. Super irre. Also im Sinne von, dass ich es toll finde.
Ja.
Trotzdem merkt man aber, dass, und das hat der Hound mit vielen Leuten auch, das hat er also auch so ein bisschen mit Sorrows of Mir, dass wenn man ihn irgendwie länger nervt, das ist die Art, um denen irgendwie näher zu kommen.
Ja.
ihm wahnsinnig auf die Ketten gehen. Also je mehr der einen beleidigt, desto eher weiß man, jetzt sind wir Buddies. Dann haben wir als nächste Gesprächsgruppe Beric Dondarrion und John.
Mhm.
Und sie erinnern mich in dem Moment daran, weil ich da einfach auch nicht drüber nachgedacht habe, dass ja Beric mal in King's Landing war und von Ned einen Auftrag bekommen hat. Das hatte ich tatsächlich völlig verdrängt.
Ja.
Dass es
sogar
eine Zeit vor den Brotherhood Without Banners gab.
Ja, da sah der halt aber auch so mega anders aus, dass uns das auch völlig entfallen war, bis die Szene irgendwie in der ersten Staffel wiederkam. Und
genau.
Du mir das da erklärt hast, so übrigens, das war Beric Dondarrion. Ach, echt? Okay.
Ja, es ist ja auch echt nur so eine ganz kleine Szene.
Ja.
Und deswegen so richtig krass auf dem Schirm hat man den ja erst ab der Brotherhood sozusagen.
Ja.
Weil vorher ist er halt gerade in der ersten Staffel einer von ungefähr 20 Millionen Namen, die man sich nicht merkt. Ja, da wurde wieder einer losgeschickt irgendwo hin. Und damals war ja quasi von A nach B gehen tatsächlich noch 4 Folgen oder so.
Ja.
Deswegen hat
aber
das dann auch ein bisschen länger
gedauert. Sagt in der Szene Barry Dondarrion irgendwie, du siehst überhaupt gar nicht aus wie dein Vater? Du kommst bestimmt nach deiner Mutter?
Ja, ich glaube, ich sag's dann gleich am Anfang. Fand ich auch sehr lustig, aber das ist ja echt nur so ein
ist für, also, ja.
Für uns. Sie unterhalten sich im Prinzip darüber, ein Gespräch, was Beric sehr oft führen muss, ist, was will denn der rote hier Lord of the Light jetzt?
Ja.
Ist denn jetzt seine Sache? Und reden darüber, dass sie beide jetzt wieder zurückgebracht wurden vom Lord of Light und John sagt, ja, aber ich hänge dem ja nicht also an dieser Religion, weil ich weiß ja gar nicht, was der will.
Mhm.
Und da sagt halt Beric, ja, vielleicht muss man das auch nicht wissen, also er weiß es auch nicht, aber vielleicht ist sozusagen die Idee, dass er uns einfach immer wiederholt und dass wir einfach weiterleben, um den Rest der Menschheit zu schützen. Und ob das dann nicht reichen sollte oder ob man denn mehr verstehen muss. Und dann stimmt John ihm so zu und dann sind die so irgendwie Dudes. Und, und ich dachte dann, ja, so, Lord of Light ist ja mein Thema. Ich dachte dann, okay, Jungs, ihr habt euch jetzt entschieden, boah, interessiert uns nicht, aber wahrscheinlich sind diese Sache mit dem Menschheit beschützen, also go for it. Aber das würde ja bedeuten, dass der Lord of Light als das eins seiner Motive oder seiner Ziele ist, die Menschheit zu beschützen. Und deswegen lässt er bestimmte Leute immer wieder auferstehen, damit die das machen.
Mhm.
Und das ist ja irgendwie, aber das weiß man ja nicht. Also was ist denn sein, ist das ein guter Gott, ein böser Gott? Wir wissen das doch alles nicht, weil er auf der anderen Seite ja auch wieder kleine Kinder umbringt, damit irgendwelche Könige an die Macht kommen. Also deswegen weiß ich nicht, was ist denn jetzt diese Lord of Light Sache?
Aber das ist ja, also das ist ja genau der springende Punkt. Wir wissen es halt nicht und es ist halt, es gibt halt mystische Geschichten, die in dieser Welt passieren. Und das ist ja nun bei weitem nicht die absurdeste Geschichte, dass es eine Entität geben könnte, die bestimmte Leute immer wieder auferstehen lässt. Ich meine, wir haben Drachen, wir haben Eiszombies, wir haben, es gibt so viele Sachen, die sich überhaupt nicht schlüssig erklären lassen und die wir aber so hinnehmen. Was wir nicht hinnehmen, ist auf einmal, dass es halt irgendeine Macht gibt, die Leute wieder auferstehen lässt, nach Belieben, weil sie für die einen Plan hat. Also ich weiß nicht, ich bin inzwischen so an dem Punkt, so, pff, ist doch eine Fantasy-Welt. Warum akzeptieren wir nicht das, was die Charaktere wissen oder glauben zu wissen? Weißt du?
Und ja, ohne unsere
wissenschaftliche Herangehensweise da so reinzustecken.
Also,
mhm.
Ich akzeptiere das nicht. Aber für mich jetzt quasi, der wird mir so unterschiedlich, also der wird einfach so, Lord of Light wird für mich so benutzt, weißt du, irgendwie die einen sagen, er bringt halt Leute zurück, damit sie die Menschheit beschützen, was ja eigentlich eine gute Sache wäre, aber die anderen wiederum benutzen ihn, um Kinder umzubringen und Könige voranzubringen und deswegen ist mir sozusagen einfach so unklar, wofür der stehen soll.
Ja, aber die Leute das alle einfach nur interpretieren, so wie sie es gerade brauchen. Das
ja,
ist
ja,
doch,
klar, aber es ist trotzdem,
ist doch in jeder
aber weil
Religion
es halt eine
so.
Fantasy-Welt ist, weil jemand sich hingesetzt hat. Und sich das ausgedacht hat, erwarte ich halt Antworten. Verstehst du?
Ja, aber die kannst du vielleicht von George R. R. Martin kriegen, aber die wirst du
mit
wahrscheinlich
muss
nicht.
Ich mich immer treffen.
Ja, ich glaube
also,
auch.
Da gibt's zwei, drei.
Aber ich glaube, dass halt, die wirst du von den Charakteren halt nicht bekommen. Weil die das Wissen einfach nicht haben. Und die sind die, die uns die Geschichte erzählen. Und entweder wir machen mal kurz einen Skype-Chat mit George oder.
Mehr Mühe geben. Na gut. Dann nehme ich das mal wieder so hin. Bis zum nächsten Lord of Light nehme ich das mal wieder so hin.
Falls irgendjemand einen Draht zu George R. R. Martin hat, wir
oder
hätten da noch
Lord
so
of Light.
Wir hätten da so einen Slot nächste Woche, wo wir ein Skype-Telefonat unterbringen könnten. Wir hätten da Fragen.
Absolut. Es ist auch tatsächlich, mein Kalender für nächste Woche hat genau 2 Stunden Freizeit und das sind diese hier mit dir.
Oh nein.
Ein sehr crazy Kalender nächste Woche. Jetzt sind wir bei Danny und Tyrion, die so einen kurzen, netten Kamin-Talk haben, dass Tyrion kein Held ist, ist er dann aber doch, aber er will es ja gar nicht und er soll es auch gar nicht und huhuhu und so. Dann erklärt ihr kurz mal, dass wir haben alle mitbekommen, dass ihr euch anstarrt, sorry. Und sie ist so ein bisschen, er ist ja eh viel zu klein für mich.
Ja,
sehr gutes Kommentar im Gegenwart von Tyrion.
Super Szene, ich musste ein bisschen lachen, weil die so aus diesem ganzen Dramatischen rausfällt. Weißt
total,
du?
Das ist wie diese Szene mit ihr und Missandei letztens.
Ja.
Vorletztens.
Ich mag die Szenen, aber warum soll es halt nicht auch Smalltalk geben, der mal in die Hose geht, weißt du, so. Also, und sie meinte das ja nicht, also sie meinte ja einfach nur, er ist halt rangmäßig unter ihr, irgendwie. Also.
Ach, nee.
Die meinte nicht, dass er zu kurz ist.
Doch.
Nein. Was meinte
sie?
Nein.
Er ist ihr zu klein. Nicht rangmäßig. Er ist King of the North. Was Höheres kriegt sie nicht. Nee, 100 pro meinte sie den Körper. Das hier ist ein Kinderriegel. Und ich stehe dazu. So.
Ja.
Allerdings kippt ja die Stimmung so ein bisschen.
Ja.
Und die alte Diskussion geht wieder los. Was für eine Königin will Danny sein?
Was ich total wichtig fand und ganz toll an der Szene war, dass Tyrion dieses Breaking the Wheel Ding aufbringt und damit auch und halt auch die anderen Nachfolgemöglichkeiten, also die anderen Möglichkeiten zur Nachfolgeregelung, die es in Westeros ja gibt, irgendwie zur Sprache bringt, weil das halt irgendwie meine Theorie ist sowieso, wie Westeros sich eigentlich nur nach diesem ganzen Drama weiterentwickeln kann, dass es halt in irgendeiner Form eine demokratieähnliche Gesellschaft wird, weißt du? Die vielleicht repräsentative Herrscher hat.
Wie das läuft.
Nee, aber weißt du, was ich meine? Das ist halt, dass Tyrion sehr, sehr wohl erkennt, dass das alles, was sie bisher gemacht haben oder wie Westeros bisher funktioniert hat oder die Sieben Königslande bisher funktioniert haben, so einfach keine Zukunft hat. Und wenn Dany das wirklich ernst meint, dass sie was verändern will und dass sie das Rad zerbrechen will, dann ist müssen sie sich darüber halt Gedanken machen, wie das genau aussehen soll. Und das ist halt sehr offensichtlich, dass Dany dafür gar keinen Plan hat. Deswegen ist sie auch so pisst. Also unter anderem deswegen ist sie so pisst, weil sie halt weiß, dass sie noch keine Idee hat, was eigentlich passiert, sollte sie den Thron mal haben. Und was sie, wie sie dann regieren will und wie sie herrschen will und wie sie die Leute dazu kriegen will, ihr zu folgen.
Und sie kann keine Kinder kriegen?
Ja, das glaubt sie. Das ist die Theorie besteht, dass das vielleicht gar nicht stimmt.
Genau,
das ist ja was Miriam Streep gesagt hat.
Der Wissensstand in dem Raum da gerade.
Ja, sie glaubt es.
Und deswegen sagt Tyrion zu Recht, was du vorhast, braucht halt länger als eine Lebenszeit. Und da müssen die deine Nachfolger weitermachen, aber es muss halt Nachfolger geben. Aber sie ist, als sie an diesem Punkt des Gesprächs ankommt, eh schon in schlechter Stimmung, weil kurz davor reden sie noch darüber, dass sie nach King's Landing kommen soll. Und Cersei treffen. Wo sie halt sagt, na, Riesenidee. Sie hat bestimmt richtig Bock. Und dann sagt Tyrion halt was. Und zwar, dass er Jaimes Versprechen hat oder sich auf Jaime verlässt, dass da nichts passiert bei so einem Treffen erstmal. Und da bin ich mir halt nicht so sicher, ob Tyrion sich gerade so auf Jaime verlassen sollte.
Ja.
Und kann.
Also
da denke ich zum ersten Mal, während er es ausspricht, na, bist du sicher, Tyrion, vielleicht bist du echt nicht so richtig frei von deine Familie einschätzen. Ob das mittlerweile so eine Expertise von dir ist, bin ich mir nicht sicher. Weil Jaime hat irgendwie eine Reise gemacht und ist auch ein besserer Mensch geworden. Und ich glaube auch tatsächlich, dass er sozusagen dafür sorgen würde wollen, dass Tyrion lebend rauskommt. Ich bin mir aber erstens nicht sicher, ob er es A kann. Also ob Cersei halte ich mittlerweile für überhaupt nicht mehr sozusagen für eine Sache, dass sie Jaime immer die Wahrheit sagt.
Mhm.
Also auch wenn sie ihm vorher sagt, ja, komm, die genauso viel wie reinkommen gehen wieder raus, ob das immer noch eine Sache ist. Und deswegen finde ich auch da den Rat von Tyrion so, nee, ich habe Jaimes Wort oder so, das finde ich nicht schlau.
Ja, ich kann mir das sowieso alles nicht so richtig vorstellen, wie das ablaufen soll, dass sie nach King's Landing kommt und was Cerseis Plan gerade, also Cersei hat auf
ich
jeden Fall einen Plan.
Ich sehe auch gar nicht so richtig, warum, aber, was die da wollen, also was,
ja,
was
na,
die
geht's
miteinander
halt
wollen.
Ja, das geht halt um den zappelnden White irgendwie, aber.
Ach so, aber, ach ja, stimmt.
Das ist irgendwie in dem White, Zusammenhang.
Ja. Ja, stimmt. Ich hatte vergessen, ich dachte gerade, aber das habe ich mit Sansa verwechselt, dass sie aus King's Landing eingeladen wurde, aber das war ja nicht so. Mhm. Ja, nee, richtig, aber trotzdem irgendwie so richtig, also und das wollte ich übrigens auch nochmal sagen, da war ich auch sehr erleichtert, dass nicht nur ich diesen Plan so wahnsinnig dämlich fand. Also nachdem ich ja irgendwie Cast of Kings gehört habe, weiß ich jetzt nur, dass auch viele andere Leute vor allem
den
auch sehr dämlich.
Alle finden den Plan dämlich, weil der ist ja auch nicht schlau. Also der ist halt.
Und wir sehen ja
ich übrigens den halt
in den weiteren Szenen in dieser Folge, dass der nicht so schlau ist.
Nee. Der ist halt in einer gewissen Weise verzweifelt. Also Tyrion ist verzweifelt, Jon ist verzweifelt, also als sie diese Entscheidung treffen. Ne? Sie sind alle, Dany ist
ich hätte
einen gewissen
Plan.
Punkt verzweifelt.
Ich sag dir meinen Plan, was ich gemacht hätte.
Ja, sag mal.
Ich hätte einen Plan dafür entwickelt, wie man Cersei entführt, weil ich habe das Gefühl, man kommt in King's Landing auch ins Red Keep raus und rein, wenn man es gut kennt. Man kann Leute entführen. und mit einer Mischung aus Bestechung und sich auskennen und Drachen.
Naja, gut, es wurde ja mit Aerys auch gemacht, ne?
Genau. Und ich würde Cersei entführen, auf einen Drachen schnallen und mit ihr da einfach einmal rüberfliegen. So. Ich würde nicht die wichtigsten Leute der Welt in der kleinsten Gruppe der Welt in die größte Gruppe der Welt reinschicken, um die kleinste Gruppe, nämlich eine Person der Welt, da rauszuholen. Aber gut, es ist jetzt passiert, wir sind auch wieder im Norden. Und sie werden von einem toten Polarbären angegriffen.
Einem Zombär.
Zombär. Sehr gut. Dieses Wortspiel kriegt von mir das Prädikat sehr gut.
Na, da bin ich wahrscheinlich nicht die Erste, die das hatte.
Aber die Erste, von der ich es gehört habe. Ich frage mich, die Untoten folgen ja immer diesen nicht so Untoten. Und die Tiere aber nicht, oder was? Die machen normal ihr Ding weiter?
Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Aber es hat mich in der Szene nicht so gestört, weil das ja nicht allzu lange dauert, bis sie dann auf so eine Fußtruppe treffen. Also es scheint ja so nicht so zu sein, dass irgendwie alle in einem ordentlichen Kreis um den Night King rum durch die Gegend laufen, sondern die scheinen ja irgendwie auch auszuschwärmen, um vielleicht weitere, also um sich zu vergrößern, in irgendeiner Form zu vermehren. Vielleicht ist dieser Bär einfach nicht so weit weg von dieser anderen Truppe gewesen, auf die sie dann gleich treffen, weißt du?
Ja, ja, das stimmt schon. Und es hat ja auch was Gutes getan für die Stimmung. Und es ist ja auch seit Jahren bekannt, aus Audiokommentaren und allem Möglichen, dass sie diesen toten Polarbären schon seit Staffel 2 da drin haben wollten und jetzt endlich das Geld dafür hatten. Von daher.
Ja, okay, cool.
Also Benioff und Weiss, ja. Das haben die in einem Audiokommentar, frag mich jetzt nicht in welcher Staffel, aber ich höre die ja immer alle, irgendwann mal gesagt. Und ich habe es auch nochmal irgendwann irgendwo aus einem Artikel von Joanna gelesen, irgendwie, aber auch schon ein, zwei Jahre her. Hm. Also der tote Polarbär war sozusagen eine Ansage. Und deswegen muss man sich wahrscheinlich da jetzt auch nicht so einen Kopf machen, wie der eigentlich storymäßig da.
Das ist einfach eine geile Szene und ich fand die einfach krass spannungsgeladen und cool. Also ich fand den Bären super gruselig.
Wahnsinnig guter Übergang. Aber ich habe dich unterbrochen
und ist gut. Ich war fertig.
Den Übergang zurück.
Geladen.
Apropos geladen. Als Beric Dondarrion mit im Prinzip einem Knopfdruck sein Schwert angemacht hat,
ja,
habe ich mich gefragt, habe ich wirklich kurz gedacht, ja, das war natürlich ein dummer Gedanke, aber mein erster Reflexgedanke war, und ich möchte euch den mitteilen, ist, hoffentlich hat er das zu Hause noch geladen. Bis mir einfiel, nee. Hat er nicht, muss er auch nicht. Ich dachte, hey, wenn das mit im Kampf ausgeht.
Aber das ist halt so, das ist halt so, auch so geil, weißt du, sowas akzeptieren wir. Wir akzeptieren, dass es flammende Schwerter gibt, die sich irgendwie mit einem Augenzwinkern an- und ausschalten lassen, ja?
Aber sag mal, hat er nicht in der zweiten Staffel oder ersten oder so, hat das Schwert doch auch gebrannt, aber da hat doch Thoros einen Spruch gesagt und dann musste er sich ins Fleisch schneiden und dann ging es erst an.
Ja, vielleicht hat er das weiterentwickelt. Vielleicht ist diese, weißt du, das ist ja Kinder, Magie, die kann man ja weiterentwickeln.
Wieder draus? Üben.
Also, ich weiß nicht, sowas akzeptiert man ja irgendwie relativ leicht und ich finde, man
sah ja auch cool aus.
Ja, eben. Also, es sieht Hammer aus und die ganze Szene war, aber dass sie nicht irgendwie früher darauf kommen mit Drachenglas und diesen, deswegen habe ich, glaube ich, auch gedacht, dass, was ist denn mit dem ganzen Drachenglas los? Warum stechen die nicht, also, der müsste doch dabei draufgehen. Ach so, nee, das hilft nur gegen die White Walker, aber nicht unbedingt gegen die Whites, ne? Die Whites musst du einfach quasi zerstören, töten.
Warum glaubst du das? Aber hat er doch mit dem Drachenglas?
Ja, aber erst sehr spät. Also ich meine, der hätte doch einer, wenn das Drachenglas ist ja irgendwie, da zerspringt ja alles sofort. Also oder valyrischer Stahl, weißt du?
Ja, ich weiß nicht, aber die Whites können ja, glaube ich, sie einfach besser wehren, nur glaube ich, als die anderen, oder? Also die White Walker als die Whites.
Also diese Technik habe ich auch
noch
nicht.
Die Namenvergabe für die einzelnen Figuren hinter der Mauer hätten sie etwas klarer machen können.
Aber insgesamt einfach coole Szene, bin ich gut mit.
Sind wir jetzt noch beim Polarbären oder auch schon in der kleinen Gruppe?
Also im Moment, also Polarbär bin ich durch, jetzt können wir zur kleinen Gruppe, wenn das jetzt direkt danach kommt.
Ja, es kommt direkt danach.
Okay.
Ich hatte übrigens, nee, kommt nicht direkt danach, sorry. Ich habe eine Notiz hier als was anderes interpretiert, als sie ist. Ich habe hier zu stehen übrigens bei dem Kampf mit dem Bären und habe das später nämlich auch nochmal in der Gruppe zu stehen, deswegen war ich jetzt verwirrt. Niemand stirbt, doch, nein, doch, nein, doch. Das ist quasi also wirklich, bis zum Schluss unklar gewesen.
Das war ja auch krass an der Folge, dass wir halt irgendwie mit sehr vielen Toten gerechnet haben. Also vor allem mit uns sehr nahen Charakteren gerechnet haben irgendwie.
Und dann sind andauernd aber Leute gestorben, von denen ich in dem Moment, wo sie gestorben sind, erst erfahren habe, dass sie dabei waren.
Ja, na, man hat ja Ende der letzten Folge, als sie alle da rausmarschiert sind, hat man ja gesehen, dass die irgendwie so Schlittenzieher dabei haben. Die offensichtlich allen möglichen Scheiß dabei haben, außer Raben. Möchte ich nochmal als großen taktischen Kritikpunkt anmerken.
Du hast total recht, jetzt wo du sagst. Nee, schick lieber den Jungen los, der 5000 Kilometer am Stück rennt und dann aber 2 Meter vor der Mauer zusammenbricht.
Also ich glaube, der ist keine 5000 Kilometer gerannt, aber er ist auf jeden Fall lange laufen.
Niemand mag Klugscheißer.
aber okay, sie haben keinen Raben mitgenommen, aber offensichtlich so 4 so Typen, die wie die in Star Trek immer zuerst sterben. Weißt du, immer wenn. Ja. Da habe ich so gedacht, so, okay, jetzt haben die da so 4 dabei, die man vorher noch irgendwelche Fähnrichs, weißt du, die du vorher noch nie gesehen hast, die gehen
aber
auch alle bei
weißt
drauf.
Weißt du, bei Star Trek sind die wenigstens so nett und dann kriegen die noch mal 2 Zeilen oder so.
Ja, oder einen Namen. Manchmal kriegen die sogar einen Namen. Irgendwas.
Oder
ja.
Screen Time. Ja. Wäre für mich auch schon ausreichend gewesen.
Ich war auch tatsächlich verwirrt, weil ich nicht wusste, wie viele das sind. Waren das
nee,
jetzt,
und weil
dachte,
man auch,
das
weil
drei
die alle
oder vier
haben
oder so?
Und ja. Ja, das ist sehr verwirrend.
Und dann sahen die alle gleich aus unter ihren Kapuzen. Die hatten alle so Bart und irgendwie, also ich meine, gut, Bart haben die da sowieso im Norden alle irgendwie, außer Jon Snow wächst den nicht so richtig. Aber, also der hat ja nicht so...
Fusselbart, nennt man das.
ja. Genau. Aber, wo sind wir jetzt?
Also,
ich habe vergessen,
mir ist verletzt.
Ja,
so.
Schwer
nächste
verletzt.
Szene, Littlefinger und Sansa. Und hier steht bei mir, das mit dem Räuspern macht es jetzt größer, als es ist. Ich musste mich nur wirklich räuspern. Also hier steht bei mir jetzt was Langweiliges, Leute. Lasst euch auf was Langweiliges ein. Hier steht, ich check die Charaktere nicht mehr und ein trauriger Smiley.
Ja, also Littlefinger macht das, was Littlefinger macht. Also er sammelt quasi die Informationen.
Also den checke ich voll, genau. Auch wenn ich überhaupt nicht mehr weiß, ob der einen Plan hat oder nur so von Minute zu Minute improvisiert. Oh, jetzt mache ich immer was.
Und Sansa ist halt entweder irgendwie eine echt gute Schauspielerin oder sie ist halt tatsächlich angegriffen von dem, was Arya sagt und geht damit als erstes zu Littlefinger, was halt echt doof ist. Oder das ist genau das, was Arya wollte. Weißt du, Sansa zu Littlefinger treiben, um Littlefinger zu einer Handlung zu provozieren. Also,
aber Sansa
so
stand schon mal vor Jahren so viel mehr über Littlefinger als jetzt hier gerade. Auf der Eerie zum Beispiel. Und sie war schon so viel wütender auf ihn und so viel, also das erklärt sich mir überhaupt nicht, diese Szene, außer halt, es ist irgendwie Absicht, aber dafür haben wir viel zu wenig Hinweise bekommen, finde ich, wenn es Absicht sein sollte, weißt du?
Ja, ich verstehe es auch nicht. Also
und
so richtig.
Natürlich, man kann sich so ein bisschen hererklären und man kann halt so Sachen sagen wie, vielleicht ist es sozusagen, also weißt du, sie ist halt einfach insofern ein bisschen verzweifelt, dass jetzt gerade da überhaupt niemand ist, mit dem sie reden kann, weil sie kann halt vor den Lords ihre vermeintliche Schwäche nicht zeigen oder ihre Unsicherheit. Und Peter Baelish weiß es eh, vielleicht denkt sie sich so, mit irgendwem muss ich halt reden und auch wenn der Horror und hinterhältig ist, hat er zumindest Erfahrung und weißt du so.
Ja, und vielleicht glaubt sie auch, dass sie ihn in gewissermaßen, also ich glaube, sie geht ja davon aus, dass sie Littlefinger gewissermaßen unter Kontrolle hat, weil sie, glaube ich, ihm schon glaubt, dass er was von ihr will, ernsthaft.
Ja, das glaube ich auch. Also, dass sie da vielleicht denkt, dass sie da sozusagen die Oberhand hat, weil sie ihn.
Genau.
Aber trotzdem. Also
ja, was heißt Oberhand? Also, dass sie halt einfach nicht so gefährdet ist.
Ja, aber trotzdem weiß sie doch, dass, also das, da hat sie auch alle anderen immer gewarnt, dass der sozusagen hinterhältig ist. Also das ist sehr merkwürdig. Hier wieder eine schöne kleine deutsche Übersetzungsnotiz. Sie sagt ja im Englischen sowas wie, die hier Lords im Norden sind so wie Fähnchen im Wind, ne? Weil das stand auch in den deutschen Untertiteln, die ich aus irgendwelchen Gründen laufen hatte. Sie sagt aber, es sind alles miese Wendehälse. Also man hat den Synchronisationsübersetzern offensichtlich nicht mitgeteilt, dass wir es hier nicht mit einer 80er-Jahre Screwball-Komödie zu tun haben, wo man eine miese Wendehälse sagen kann.
Ich höre schon im Hintergrund so Gottlieb Wendehals mit der Polonaise durch den Raum ziehen.
Aber es war wirklich so, das ist die unpassendste Übersetzung. Weil so Fahnen im Wind oder so, das ist doch voll okay. Also das ist, ich finde es eh immer lustig, wenn die deutschen Untertitel und die deutsche Synchronisation so geil voneinander abweichen. Und dann sagt Peter zu Sansa was, wo sie auf eine Art reagiert hat. Also das checke ich nicht, vielleicht kannst du es mir erklären. Ich habe es irgendwie nur missverstanden. Und zwar sagt er, Brienne hat ja geschworen, auf beide Stark-Kinder aufzupassen. Und wenn sozusagen die eine gegen die andere was Krasses machen würde, würde Brienne dazwischen gehen. Woraufhin Sansa erstmal schockiert guckt und dann Brienne wegschickt. Und das checke ich nicht.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
Weil meinte er dann nicht quasi, wenn Arya versuchen würde, ihr was anzutun, würde Brienne da, ich checke überhaupt nicht, warum da die Reaktion ist, Brienne wegzuschicken. Oder auch schockiert
überhaupt, zu gucken. Ja, auch überhaupt Brienne wegzuschicken ist halt merkwürdig.
Ich weiß auch überhaupt nicht, warum Peter Baelish das gesagt hat. Also mir ist diese ganze Brienne-Anekdote total unklar, warum er in dem Moment sagt, ja, aber Brienne ist hier, wenn ihr euch streitet, würde sie dazwischen gehen. Und ich sage, ja, warum, hä, was? Ich verstehe einfach nicht, was er erreichen will, aber offensichtlich erreicht er, was er erreichen will, aber ich verstehe nicht, warum.
Vielleicht, also ich habe für mich so die ganze Arya, Sansa, Winterfell, Littlefinger-Nummer irgendwie so ein bisschen beiseite geschoben bis nächste Woche. Weil ich einfach...
Kann ich voll verstehen. Weil
ich habe das Gefühl, uns fehlt Info einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so unfassbar schlecht geschrieben ist, dass wir völlig irritiert davor sitzen und gar nicht mehr wissen, wer ist. Weil die alle sich so anders verhalten. Ja. Deswegen ist einfach meine Hoffnung, dass das einfach ein Aufbau ist für die nächste Folge.
Ja, hoffen wir das mal. Das wäre natürlich sehr. Ich würde mich auch tatsächlich sehr freuen. Also ich liege hier an der Stelle auch gerne falsch, weil mich das richtig deprimiert hat. Aber dann lass uns da auch weitergehen, weil es gibt ja noch genug zu besprechen. Und es kommen ja auch noch ein paar Szenen im Winterfell, die können wir dann nochmal kurz streifen. Wir sind jetzt wieder im Jenseits der Mauer und meine Notizen sind super unklar. Warte. Ach so, nee, hier bin ich. Das ist meine Wartemusik. Ah, nee, hier sind wir gar nicht. Was ist hier los? Bei mir eskaliert es gerade.
Sind wir jetzt in der Vaginaschlucht? Also in dieser...
Ach, hier sind wir. Oh Gott. Die Vaginaschlucht? Ich weiß nicht. Also jetzt reden gerade Jorah und Soros of Mir miteinander.
Ach so, okay.
Und reden über
dann sind wir da
die Erstimmung von Pike.
Ah ja, wir quatschen wieder, okay.
Genau, also es ist eine weitere Gruppe, die zueinander gefunden hat. Und Jorah spricht Soros of Mir auf die Erstimmung von Pike an und was wir alle krass fanden, wie mutig er da war. Soros of Mir sagt, ja, weiß nicht, war ich besoffen. und ich dachte so, was ist das denn jetzt für eine alte Geschichte, die ich mich, also dunkel ist gar kein Ausdruck, wie dunkel ich mich daran nur erinnern kann.
Nee, weil das auch nie passiert, also in der Serie nicht passiert ist.
Ja, aber das ist so, was brauchen wir das denn jetzt? Das ist wirklich so, okay, jeder muss mal mit jedem reden, was verbindet die beiden? Gar nichts, okay. Und seit wann ist Thomas schon immer ein Alki? Also es war irgendwie unklar. Und dann... Ach ja, und dann sehen jetzt John und Tormund diese kleine Gruppe.
Ah, okay, die sehen die, okay. Sehr gut.
Genau, die sehen die von oben und zünden dann Feuer an, woraufhin die sich das angucken und dann geht sozusagen dieser kleine Kampf los und da erfahren wir was
In dieser Schlucht, die von oben aussieht wie eine Vagina.
Ah ja. Na gut, ist dann die weißeste und kälteste Vagina aller Zeiten, aber wenn das deine Interpretation ist, Frieda, dann...
Guck mal nochmal hin. Wenn die Kamera da so rausfährt.
Und der Rauch da so rauskommt.
Die ist noch warm. Okay.
Naja, frisch verheiratet, will ich nur sagen. So, wir erfahren ja dann in diesem kleinen Scharmützel, dass wenn man, oder zumindest wird kurz überlegt, dass wenn man die Person, den White Walker umbringt, der die Leute umgedreht hat, also zu Whites gemacht hat, dass dann die sterben.
Fand ich auch eine sehr wichtige Info, weil das irgendwie...
Das wussten wir auch noch nicht, ne?
Nee, das wussten wir nicht. Ja. Und das erhöht halt die Siegwahrscheinlichkeit der Menschen gegen die White Walker von ungefähr 0,1% auf vielleicht 5%.
Gut gelaunte 5%. Und dann fand ich auch noch, was ich dann ganz schön finde, ist dann auch die Info, dass offensichtlich die White Walker mit den von ihnen selbst umgedrehten Whites dann auch oft unterwegs sind. Und dann habe ich mich so gefragt, und der eine war dann wohl so ein Austauschschüler oder so. Aus so einer anderen Gruppe, da war irgendwie Bring Your Fallen Friend to Work Day oder so. Und das, der dann alleine, nee, der hat mich nicht da umgedreht, sie, deswegen.
Ja, da haben sie einfach Glück gehabt. Einer ist stehen geblieben. Stell dir mal vor, die hätten irgendwie, die killen den White Walker und alle anderen zerbrechen und zerfallen zu Staubknochen.
Aber halt, ich würde mal sagen, ich sag's mal in unserer Lieblingssprache Englisch, very convenient.
Ja, es bleibt halt Gott sei Dank einer stehen.
Der nicht schwedische Austauschschüler weiß nicht, wie ihm geschieht.
Ja.
Ich finde auch so lustig, dass wir die Rides, also das Fußvolk, als so eine Mischung kennenlernen aus so dumpfe Zombies, die quasi gar nichts mitkriegen und dann auch nur da stehen und starren, bis sie wieder kämpfen.
Mhm.
Und dann aber auch zwischendurch haben die ja dann doch so ein bisschen Leben in sich. Also wie der da so zwischen denen so panisch hin und her, ne? So, das ist ja dann doch
gut, weil
so
er auch halt keine Führung mehr hat und kein, der, ja, wahrscheinlich haben die so ein, irgendwie so eine Art Überlebensinstinkt, also, weißt du? Also mehr Instinkt als Wille.
Ja, ja klar, sonst würden sie ja gar nicht kämpfen, so, aber trotzdem fand ich das ganz interessant. Aber genau, und dann freuen sie sich halt, aha, jetzt haben wir einen und packen den als Geschenk ein für Cersei schon mal. Und merken dann aber so, oh oh.
Da kommt der Winter.
Ja, Riesenüberraschung übrigens, dass da in der Nähe noch andere waren. Damit haben wir alle nicht gerechnet. Deswegen ist auch dieser Plan, möchte ich zum wiederholten Male sagen, eine 1A-Idee. Und dann haben sie die nächste geniale Idee. Gendry, kannst du mal zur Mauer zurückrennen? Und Bescheid sagen?
Also, ganz so dumm. Also mal abgesehen davon, dass die ganze Ausgangssituation schon völlig unnötig ist, ja. Aber wenn du denkst, du, okay, wir sind hier zu siebend voll bewaffnet und haben noch diesen zappelnden Wicht hier an unserer Seite, wir sind nicht besonders schnell. Wenn wir irgendwie Unterstützung wollen, muss einer schneller sein als wir, dann ist es schon okay. Ja, es ist schon okay. Es ist halt nur so ein bisschen irritierend mal wieder, weil wir nicht wissen, wie lange sind sie gelaufen, wie weit ist das eigentlich, was sind das eigentlich für Entfernungen, weißt du, von denen wir da sprechen. Ja. Ist das überhaupt machbar, ist das überhaupt schlüssig, ist das überhaupt logisch irgendwie?
Mit so dicken Klamotten da loszurennen und so, also ich meine, wir wissen, der Mensch kann Marathon laufen und der kann doppelte Marathon laufen, ob Gendry das kann, in den Klamotten, im Schnee, hoch
nachdem
und
er schon
runter.
Zwei Tage unterwegs war, naja.
Genau, also so, das ist so ein bisschen, und dann, also die Idee, dass sozusagen was passiert und einer zurückrennen und Bescheid sagen muss, ist mir total klar, und dass das dann in dem Fall auch Gendry ist, aber da hätte man ja auch wieder mal so eine Art, also hätte man sich einfach was überlegen können. Erstens, also deine Idee fand ich natürlich sensationell gut, dass man Raben mitnimmt.
Ja, haben sie ja auch vorher schon gemacht, also es
ja,
ist ja schon passiert in der Serie.
Oder dass sie sich irgendeine Feuerscheiße, ist ja auch immer gerne genommen, ne? Wir machen hier irgendwas, zünden wir an und das sehen die dann weit weg und dann zünden die wieder was an. Oder irgendwie so ein Kack. Ja. Aber da jetzt sozusagen vor Ort zu merken, okay, warte mal.
War eine Kackidee.
Wenn wir jetzt hier sterben, dann ist ja irgendwie ja nicht gewonnen. Aber nicht nur haben sie die Idee, sondern die Idee ist, okay, ich höre und sehe jetzt die anderen 3 Millionen Whites.
Mhm.
Also wenn Gendry jetzt zur Mauer losrennt und dann Raben schickt nach Dragonstone und Dany sich dann schnell in die Ringbahn setzt.
Naja, die hat ja Drachen. Kommt, also.
Ja, aber also, ne?
Ich hab
bis
dazu,
diese drei Sachen passieren. Also das ist einfach da, irgendwie.
Ich weiß. Ich habe dazu ein bisschen recherchiert. Weil
okay, ich stelle mein Mikrofon ab und lass mich jetzt.
Nee, bitte, ich möchte deine Kommentare ja dazu hören und auch das Grascheln und Kauen.
Mache ich natürlich mit Absicht.
Das weiß ich.
Weil ich weiß, Hörer, ihr seid super, super sad, dass ich das nur noch so selten mache. Deswegen mache ich es umso lauter.
Also, es ist immer noch, also auch am Ende meiner Erklärung jetzt, wird es immer noch unwahrscheinlich klingen. Ja. Aber es ist nicht mehr, vielleicht nicht mehr dann ganz so schlimm, weil ich, okay, die scheißen ein bisschen auf Zeit und die scheißen ein bisschen auf Entfernung, aber es gibt ein paar Hinweise in der Serie im Vergleich zu den Karten, die man aus dem Buch kennt, dass Westeros in der Serie etwas kleiner ist als im Buch. Ja, dass der ganze Kontinent einfach etwas kleiner ist. Und da gibt's mehrere Punkte. Ich habe da einen Artikel zugefügt, irgend so einen Blogartikel. Ich glaube, Atlas of Ice and Fire heißt der. Der Blog. Die machen ganz viel so nur Geografie von Westeros und Essos. Eigentlich ganz cool. Also ich habe mich da heute fast ein bisschen festgelesen, musste mich dann sehr zusammenreißen, weil ich ja eigentlich rechnen wollte. Und zwar in der ersten Episode sagt Cersei, sie haben einen Monat von King's Landing nach Winterfell gebraucht. Auf den Karten im Buch sind es circa 1500 Meilen. Das wären bei einer Reisegeschwindigkeit von 30 Meilen am Tag immer noch 50 Tage und damit anderthalb Monate für diese Strecke. Das war so ein Punkt, wo sie gesagt haben, okay, vielleicht ist die Strecke einfach, in der Serie haben sie das etwas zusammengestampft. Dann gibt's eine Angabe, in Ghost of Harrenhal in der zweiten Staffel wird die Entfernung von Winterfell nach Torn Square beschrieben mit 120 Meilen. Auf den Karten sind es 230 bis 240 Meilen. Das wäre halt wieder die Hälfte bis 0,7, dass die, also 0,5 bis 0,7 als Faktor ist die Westeros in der Serie kleiner. Oh Gott, ich kann echt nicht gut reden. Dann gibt's noch eine Angabe, dass Roose Bolton zu Ramsay sagt, als sie in Mord Cannon stehen, als er ihn legitimiert, sagt er irgendwie, der Norden ist 700 mal 400 mal 300 Meilen. Auf den Karten sind es eher so 1200 mal 1400 ungefähr. Und es würde auch wieder quasi diese Relation so ein bisschen bestätigen, dass es einfach, es ist immer dieselbe Relation, die es irgendwie kleiner ist. Weißt du? Bist du noch da?
Okay. Ja.
So, wenn man jetzt die Karte nimmt und guckt, Luftlinie zwischen Eastwatch und Dragonstone sind circa 3000 Kilometer. Ich habe schon mal umgerechnet in Kilometer. Circa 3000 Kilometer. Wenn wir das jetzt runterrechnen auf eine angenommene Größe von Westeros in der Serie, sind es nur noch 2100 bis sogar noch weniger, 1500 bis 2100 Kilometer. Immer noch sehr weit. Ein Rabe, und das habe ich nachgelesen, ein Rabe fliegt mit einer ungefähren Geschwindigkeit von 60 km/h. Das heißt, der wäre in der Serie 25 bis 35 Stunden unterwegs. Ich finde, ich habe hier was Großes entdeckt. So, weil nämlich Gendry läuft los, der rennt ja schon los, da rennen die anderen ja auch noch. Ja? Also ein bisschen, die rennen ja erstmal noch eine ganze Weile weg vor der großen Masse. Und dann landen sie ja auf diesem, wo wir gleich hinkommen, auf diesem kleinen Plateau. Und da verbringen sie ja mindestens eine Nacht und wahrscheinlich auch noch einen guten Teil von den jeweils anliegenden Tagen. Das könnte also durchaus, wenn Gendry wirklich, wirklich schnell gelaufen ist, ungefähr hinkommen, weil Dannys Flug von Dragonstone nach da oben wird gar nicht dauern. Das wird überhaupt gar nicht dauern.
Das ist der kleinste Betrag. Das ist vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so.
Ich fand den Raben auf Speed war mein größtes Problem. Ich hatte auch nicht so ein Problem mit Gendry. Für mich, also mein tatsächlich persönliches Problem war der Rabe auf Speed irgendwie.
Ich glaube, die Gedanken, die du dir darüber machst, sind schon mehr, als die sich gemacht haben, ehrlich
gesagt. Ja, wahrscheinlich. Aber ich finde, das ist so, ich brauche immer irgendeine Erklärung, wo ich zumindest sage, okay, es ist total fiktiv und es ist alles Fantasy, aber es ist nicht komplett an den Haaren herbeigezogen. Und ich finde, mit diesen 25 bis 35 Stunden, die so ein Rabe unterwegs wäre von Eastwatch nach Dragonstone, bin ich ganz okay. So, ich bin auch, das ist auch das Ende meiner Recherche. Das war mir persönlich wichtig. Nee, es ist ja auch gar nicht
so, also ich finde es auch ganz interessant so. Ich glaube tatsächlich, dass, und das haben wir in der Staffel jetzt ja schon öfter gemerkt und es wurde ja auch oft besprochen, dass quasi Zeit und Raum so ein bisschen ad acta geklickt wurde. Aber in dem Fall hat es mich jetzt sehr geärgert, weil es wirkte, als wäre das sozusagen, also so, das war irgendwie, also vor allen Dingen das als Plan mit einzuflechten, ist halt wahnsinnig. Also überhaupt niemand hat in die Zukunft gedacht, was ist denn wenn und so, ne?
Ja.
Und gerade weil es ja so ein schönes, was ja so toll ist, also in diesem Council, was sich diesen Plan ausgedacht haben, haben wir Tyrion, Jorah, Jon Snow, Davos, Dany, Missandei, also alle die Menschen, die schlau sind und also weißt du so, und dann passiert sowas, was ja normalerweise mir passiert, wenn ich mit der Gästeliste-Geistern auf Tour gehe. Ach so, ja. Das hätten wir natürlich. Aber da stehen halt keine Menschenleben auf dem Spiel.
Ja, also.
Naja, aber also haben wir das sozusagen, es wäre theoretisch mit ganz viel Augen zu kneifen irgendwie möglich. Und jetzt haben wir im Prinzip, also Gendry rennt, dann ist der Schnitt zu den Jungs, die kommen an dem See an und entscheiden sich dann doch rüber zu rennen, weil dann eben plötzlich ganz viele Whites auf sie zurennen und glücklicherweise bricht der See im richtigen Moment ein und was so eine kleine, wie so ein Burggraben um die rum bildet. Dann sehen wir Gendry wieder rennen. Dann sind wir wieder auf dem Stein, wo alle Jungs rumfrieren und der Wright vor sich hin, zuckt. Dann rennt Gendry wieder und er bricht 2 Meter vor dem Tor zu Eastwatch zusammen.
Ja.
Was aber zum Glück gesehen wird und Davos und alle holen ihn dann rein und er brüllt, dass wir sofort einen Raben losschicken müssen und so weiter und so fort. Dann sind wir wieder auf dem Stein, wo mittlerweile eine Nacht vergangen ist und die Jungs feststellen, dass Saurus auf mir tot ist, was sehr traurig ist.
Und der Hound hat offensichtlich sich bei John angekuschelt. Musste ich ein bisschen kichern.
Das war süß. Ich hatte Angst, dass sie so lange diskutieren oder dass wir nicht wissen, wie lange er noch schon tot ist, dass Saurus auf mir blaue Augen kriegt. Und ich habe mich gefragt, wie lange muss man eigentlich tot dafür sein und warum war der Night's King eigentlich so dämlich und hat das nicht genutzt, wenn er da die ganze Zeit
steht? Weil er wahrscheinlich nicht, weil die alle geschlafen haben und wahrscheinlich nicht gemerkt hat, dass er tot ist. Weil die haben es ja auch, weißt du, und die haben ihn ja dann
relativ
sofort.
Ja, aber sie stehen dann ja auch so eine Weile um ihn rum und so. Keine Ahnung, aber wir wissen ja auch eh nicht, wie der Night's King Sachen spürt oder weiß oder sieht oder so. Aber dann macht der wieder sein USB-Schwert an und steckt ihn in Brand. Und dann besprechen alle kurz die Situation und besprechen halt, also John und Jorah besprechen halt dann diese Info, okay, wenn man die umbringt, die umgedreht haben, dann sterben die umgedreht wurden, auch alle mit.
Das heißt, die müssen halt den Obermufti killen. Ja.
Genau, weil der dann ja die da drunter hoffentlich umgedreht hat, die unter sich. Gehen wir mal von aus irgendwie, keine Ahnung, wie es genau funktioniert.
Er hat auf jeden Fall auch die meisten Whites auferstehen lassen. Also selbst wenn die anderen Nightwalker nicht mit...
Dann glaube ich, hier den da oben müsst ihr umbringen. Das ist im Prinzip der Plan. Und wir sind wieder in Winterfell.
Ja, das ist ja kein Plan, sondern es ist erstmal nur so ein
Feststellen.
Okay, also ja, wenn dann...
Ja, Plan,
wenn dann der...
Ja. Das war ein Wort, was mein Gehirn produziert hat, während ich verwirrt geblättert habe.
Ja, und Pläne ist da eh nicht da.
Naja, genau. Wir sind wieder in Winterfell und das können wir ja relativ schnell, das ist jetzt einfach die Szene, wo Sansa den Brief vorliest, dass sie nach King's Landing eingeladen ist und tatsächlich auch meiner Meinung nach schlauerweise entscheidet, da nicht hinzufahren. und aber Brienne schicken will und Brienne erst sagt so, nee. Und Sansa dann auch sehr kalt wird. Ich finde gut, dass sie nicht geht. Also das ist tatsächlich die richtige Entscheidung. Weiß jetzt nicht genau, warum da überhaupt jemand hin muss, ehrlich gesagt. Und sie schickt natürlich, also ich nehme mal an, dass sie auch Brienne unter anderem deswegen dahin schickt, wegen der Szene mit Peter Baelish, die wir nicht verstanden haben. Deswegen, who knows what happens.
Ja, also Brienne ist halt aber auch die Einzige, der sie da wirklich vertraut, dass sie das machen kann.
Wer hat sie denn
kann.
Eingeladen? Da steht nur, ich wurde aus King's Landing eingeladen.
Ja, Cersei, also das wird Cerseis Plan sein.
Aber da
irgendwie.
Wird ja hoffentlich auch irgendwas in dem Brief drinstehen, warum und
ja.
Also, oder?
Ja.
Naja, das wissen wir alles nicht. Aber Sansa erklärt Brienne relativ hart und schmeißt sie dann noch raus, dass sie da jetzt dann schnell aufbrechen sollte, bitte.
Das tat mir für Brienne so leid.
Ja, total. Und du hast ihr auch angesehen, dass sie da auch die Gefangene ihrer Ehre ist. So. Aber andererseits vielleicht Brienne und Jaime, das hat Jaime ja nie geschadet, in Briennes Gegenwart zu sein.
Das stimmt.
Jetzt Schnitt zu Dragonstone. Dany hat den Raben bekommen und hat offensichtlich sich von der aktuellen Fashion Week jenseits der Mauer einen Wildling-Mantel klöppeln lassen, den sie einfach immer bereit hat.
Naja, die hat schon keine Probleme, was ihre Finanzen angeht, und die wird bestimmt
Ygritte wäre neidisch gewesen auf diesen schönen Mantel.
Sieht aber geil aus, also sieht wirklich geil aus.
Super aus, sieht ja total gut aus.
Ja.
Und sie fliegt los und Tyrion sagt sozusagen, sie soll am besten gar nichts tun. Also weil sie sagt, was soll ich denn tun? Am besten gar nichts. Und da dachte ich so, Tyrion, was ist los mit dir?
Ja,
Tyrion, du bist die ganze Staffel schon off your game. Das ist alles totaler Käse, den du hier vorschlagst. Und ich meine, klar, er ist in dem Moment total panisch und man kann in so einer panischen Situation vielleicht auch nicht immer die schlauesten Ratschläge geben. Aber dass sie gar nichts tut, ist ja nun wirklich...
Versteht völlig außer, ja.
Das sieht ihm auch gar nicht ähnlich. Und das ist so irgendwie, wir sehen Varys auch kaum. Also vielleicht sollte der so mal ein bisschen, der scheint nur noch sein Saufbuddy zu sein.
Ja, er ist jetzt ja auch mit Varys dann alleine auf Dragonstone, ne? Bin ich auch mal gespannt, ja, was das, obwohl die kommen ja nächste Woche wieder. Naja.
Ich meine, wir haben uns doch alle so gefreut, dass Tyrion bei Dany ist, weil Tyrion so schlau ist. Tyrion wusste in King's Landing immer, woher der Wind weht. Also, diese Schee-Sache passiert ist. Aber der hat immer durchschaut und war schlau und taktisch.
Ja, aber das war halt seine das war seine Umgebung. Das war alles seins. Ne? Das hatten wir ja schon mal, dass er halt, seit er in Essos war, halt nicht mehr.
Trotzdem, was Tyrion sozusagen als Basis für seine taktischen Entscheidungen genommen hat, waren ja so menschliche Beweggründe, also so, weißt du, so wie funktionieren Dinge da oben, Kriegsstrategie, bla bla bla. Und er ist jetzt in Westeros und es geht um Kriegsstrategie und er verkackt halt andauernd. Ich habe auch zum Beispiel nie verstanden, warum die jetzt so scharf darauf waren, Casterly Rock, ich wusste nicht, naja, egal. Auf jeden Fall ist das kein guter Ratschlag und zum Glück hört Dany auch nicht drauf. sie steigt auf ihre Drachen und fliegt los, was ich ganz toll finde, weil es ist irgendwie so eine interessante, easy Art, loszureisen. Ich steige jetzt auf meine Drachen und fliege los.
Das ist ein geiles Bild.
Ich hab nur kurz gedacht, warum hat denn Tyrion mittlerweile sich nicht so einen kleinen niedlichen Motorradbeiwagen bauen lassen, den er sich an einen der Drachen ranhängt und fliegt einfach mit?
Ja, dass das noch nicht so, naja gut, aber ich glaube, Dany weiß noch nicht, dass auch andere Leute Drachen reiten können. Ich glaube, das ist auch für uns, soll das noch aufgehoben werden. Aber was wollte ich denn sagen? Ich fand das Bild total geil, wie sie mit den Drachen losfliegt und Tyrion auf dem Fels stehen bleibt, auf der Landebahn.
Ja. Das lässt ihn halt zurück, weil er irgendwie sozusagen leider nicht so richtig mithalten kann mit seiner ganzen... mit seinem Wissen. Mhm. Aber wir sind wieder auf dem Stein zurück und der Hound wirft einfach Steine und deswegen erfahren wir alle, dass der See wieder zugefroren ist und es kommt zum Kampf.
Ja.
Bei Kämpfen mache ich immer nicht viele Notizen, weil es halt ein klassischer Game of Thrones Kampf.
Ja. Aber es sieht halt alles geil aus.
Ja, es sieht super aus. Es ist super choreografiert und John hat zwischendurch mal so eine super lange Nachdenk-Rumguck-Phase.
Ja, wo er wahrscheinlich checkt, dass das jetzt das Ende ist. Also,
ja, oder weil, genau, davon irgendwie ausgeht so, ja. Mhm. Aber trotzdem irgendwie komisch und fand ich es also länger, also dass man das mal kurz so hat, aber er hat da echt so lang gestanden. Aber er ist dann vielleicht irgendwie wir, keine Ahnung. Es ist einfach, dieser Kampf ist für mich, der sah natürlich wirklich genial aus, aber mir wurde dreimal quasi eine fast aussichtslose Situation von einem sehr liebgewonnenen Charakter gezeigt,
ja.
Die dann aber doch wieder aufgelöst wurde. Und da war ich so ein bisschen sauer, weil wenn ihr mir jemanden zeigt, der stirbt, dann, weil das eine Game of Thrones Sache ist, dass auch sozusagen liebgewonnene Charakter sterben können, Charaktere, dann zieht es auch durch.
Ja.
Oder macht es halt nicht. Aber das ist halt cheap.
Ja, ich bin froh, dass Tormund überlebt hat, aber er hätte sterben müssen. Eigentlich. In der Situation hätte er sterben müssen.
Ja, oder Jorah hätte vom Drachen fallen müssen.
Ja,
oder
irgendwas.
Oder so. Also entweder, das ist halt, was ich meine, entweder zeigst du mir, wie er kämpft und dann gibt es vielleicht mal eine leicht gefährliche Situation, aber er schafft's. Aber es sind so Situationen, wo quasi die Serie alles haben will. Sie will, dass wir dass wir sozusagen dieses Sterbegefühl haben, ja. aber trotzdem will sie auch, dass der Charakter überlebt. Ja. Und das ist halt für mich so klar zu merken, dass da nicht mehr George R. R. Martin schreibt.
Ich weiß nicht, inwieweit der da noch seine Kommentare mit dazugegeben hat oder wo er halt, inwieweit er noch weiß, weißt du?
Also ich,
aber ich glaube auch tatsächlich, da hätte wenigstens einer, also weil Thoros of Mir war der entspannteste Tod für uns, weil das war der Charakter von allen, der uns am wenigsten nahe stand.
Ja, er oder Beric.
So. Ja, Beric hat halt noch so eine Sonderfunktion mit der Rolle, die er im Buch hat, glaube ich. Aber das ist, war halt so ein easy, okay, es muss einer von denen sterben, nehmen wir halt den, den wir eh nicht brauchen.
Aber es hätten halt, genau, es hätten halt mehr sterben müssen.
Ja, es hätte wenigstens einer, ein emotionaler Charakter hätte sterben müssen, ja.
Ich dachte auch, als Thoros auf mir gestorben ist, dachte ich so, oh, weil er ist ja quasi der, der wieder auferwecken kann. Mhm. Weißt du, dann dachte ich so,
Ja, das sagen sie jetzt, ja dann auch später auch irgendwie so, hey, es ist jetzt, und der Hound sagt
stimmt,
das doch irgendwie
stimmt,
zu
das ist sein letztes Leben, ist, ja, genau. Aber da dachte ich so, okay, jetzt gilt's so, weißt du, jetzt passiert das auch einem. Also, weil das sozusagen so ein Vorbote war, weißt du? Und ja, das ist halt einfach super ärgerlich, dass das nicht passiert. Also, klar sind wir froh, dass die alle überlebt haben, ne? Also, ne, aber ich bin einfach bereit jetzt. Wir sind im Endgame. Die Leute können jetzt, also so, das gehört jetzt dazu. Also, eigentlich hätte es schon mal viel früher auch jetzt zuletzt mal wieder dazu gehört. Aber ich finde, es gehört halt auch irgendwie.
Ich glaube.
Also, wenn sieben Jungs in so einen aussichtslosen Kampf ziehen und dann stirbt einer auch nicht mal im Kampf übrigens, also schon, aber im Sinne von, ne? Im Schlaf. Dann hätte da einer sterben müssen. Und dann hätten sie auch vor allen Dingen, ich finde es halt wahnsinnig billig, wie mir zwei, dreimal verkauft wurde, der ist jetzt tot. Ach nee, doch nicht.
Ich habe
hier wieder diese Nein-Doch-Nein-Doch-Sache stehen.
Mir gibt es halt nicht so ein gutes Gefühl für, mir gibt es nicht so ein gutes Gefühl für die nächste Folge, weil, also ich habe so ein bisschen so, so dass mein Bauch sagt irgendwie, die Serie will uns zu sehr in Sicherheit wiegen, weißt du? Und
der, ja, aber also klar, natürlich, aber ich finde trotzdem, dass jemand.
Ja, ich auch.
Also so.
Ich habe halt einfach
oder
nur in der
so, womit ich ja auch mal rechne, oder irgendwie, da gucke ich dann immer bei diesen Kämpfen mit den Untoten, ob ich da mal einen kenne, den wir früher lieb hatten.
Ja, das wird uns, das kommt, also bin ich mir ziemlich sicher, dass das noch kommt.
Ja, ja, das kommt auf jeden Fall, aber so, ich fände es halt irgendwie so witzig oder so cool oder auch irgendwie so, würde mir so ein schönes Gesamtgefühl geben, wenn ich jetzt schon mal irgendwie einen sehen würde, der da gestorben ist. Den wir halt kannten irgendwie.
Wie gesagt, ich glaube halt, ich glaube nur, dass das halt auf jeden Fall kein gutes Zeichen ist für die nächste Folge, was den Bodycount von liebgewonnenen Charakteren angeht.
Ja, wahrscheinlich nicht, aber trotzdem hat es mich geärgert.
Mhm. Ja, ich bin dabei. Nee,
vor allen Dingen eben, weil sie es versucht haben, mir zwei, dreimal zu verkaufen. Und ganz ehrlich, was Jon Snow passiert ist, hätte er nicht überleben können. Er hätte da nicht wieder auftauchen können mit diesen dicken Sachen.
Naja, das fand
also
ich auch.
Nicht,
das war was, mich auch tatsächlich geärgert hat. Also wirklich geärgert
also
hat.
Also so, weil das Jon Snow überlebt, bin ich absolut.
Aber das hätten sie anders machen
holt,
müssen.
Ne?
Naja.
So, aber dass sie dann nicht diese Situation, dann müssen sie eine mir bringen, wo es logischer ist, dass er da noch rauskommt. Also so, weil das kann man, also wir lernen alle, dass man sofort sich ausziehen soll, wenn man in kaltes Wasser fällt, weil das, wenn die schweren Sachen runtergezogen werden hast und vor allen Dingen, wenn du dann auch noch irgendwie vier Whites an dir dranhängen hast. Ich meine, die wiegen nicht mehr viel, ne? Die haben die sehr gute Diät namens Tod, aber trotzdem, naja, aber das ist, aber natürlich, was wir jetzt hier vergessen, es gibt natürlich einen extrem krassen, also es stirbt ein Drache. Das ist natürlich.
Also erstmal kommt Danny mit ihren drei Drachen reingeflogen und es ist einfach ein krasses. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das in dieser Staffel schon sehen. Der
es
Kampf
ist vor allen
der Drachen.
Allerhöchste Eisenbahn. Ja.
Der Kampf der Drachen gegen die White Walker ist einfach. Das war echt krass. Und ich habe wirklich, dass das diese Folge passiert ist. Ich habe zwischendrin immer mal wieder geguckt, wie viele Minuten noch sind, weil ich irgendwie dachte, das ist echt jetzt schon, das ist so krass. Und es sieht geil aus. Es ist irgendwie, hat es was Surreales, weil das halt zwei Welten sind, die einfach auch wieder wie John und Danny, weißt du, die vorher nie zusammen waren. Das ist so neu. Das ist so eine neue Welt eigentlich, die wir da gerade haben. weißt du?
Ja. Das ist auch wahnsinnig befriedigend, ja, weil das quasi das erste Mal ist, dass man ernsthaft was gegen die in der Hand hat, so, also dass es wirklich mal was, etwas, eine Waffe gibt sozusagen, die da wirklich mal eine Schneise reinhaut.
Ja.
Also das im wahrsten Sinne des Wortes, das war sehr befriedigend.
Ja, aber Viserion stirbt.
Viserion stirbt, ja. Der Night King hat einen sogenannten Spezialspeer, der ihm von seinem Kumpi in die Hand gedrückt wird. Hier, ich glaube, es ist Zeit. Es ist sozusagen ein bisschen Qyburns, das Äquivalent zu Qyburns großen Bogen. Und,
aber die sitzen ja immer auf ihren Pferdern mit diesen langen Speeren.
Ja, aber genau. Also er ist auch sehr zielsicher.
Ja.
Muss man auch noch dazu sagen. Fliegende Objekte sind ja nicht, also waren ja für Bronn offen nicht so eine Sache, aber für ihn.
Magie.
Er hat dann Magie. Eine ruhigere Hand. Magie,
wir,
genau.
Wir müssen mal, ne, also wir akzeptieren, das ist immer wieder dasselbe, ne, wir akzeptieren ganz, ganz viele Sachen und nehmen die sehr hin und andere Sachen wiederum sagen wir, was?
Nee, was? Das nehme ich nicht hin, weil er den anderen nicht trifft.
Naja, weil Danny da aber ausweicht, ausweicht.
Nee, aber das, nee, also da stimme ich, also in dem Fall jetzt nicht. Also ich stimme dir zu, ich diskutiere ja auch nicht mit dir rum, dass da Tote rumlaufen. Oder dass der Night King irgendwie lustige Hörnchen auf dem Kopf hat. Er kriegt direkt Hunger. Also so die, oder dass es Drachen gibt, diskutiere ich ja alles nicht mit dir. Also von daher, da stimme ich dir zu, aber es muss halt in sich logisch sein. Für mich war das nicht in sich logisch. Also ja, wenn es Magie ist, dass er den getroffen hat, dann hätte er den anderen auch treffen.
Nein, dass er überhaupt so weit werfen kann. Ich sag doch nicht, dass er eine magische Zielerkennung hat oder so, sondern er hat einfach beim ersten Mal gut getroffen und beim zweiten Mal weicht Danny, das sieht man ja auch, da macht Drogon ja so einen Linksknick, weicht ja aus. Und das ist, finde ich, jetzt nicht unlogisch. Ist halt einmal gut gegangen, beim zweiten Mal nicht.
Jetzt habe ich noch zwei weitere Fragen zu diesem Szenario.
Mhm.
Warum zeigt Danny nicht auf den Night King und sagt Rakaris? Und ich habe gesehen, dass der Night King durch Feuer laufen kann, der offensichtlich immun ist, aber man hätte ja mal versuchen können, direkt auf ihn zu spucken.
Ja. Habe ich einen Punkt. Glaube ich, dass Dannys Ziel war, die da rauszuholen. Und sie weiß ja, sie sieht das alles zum ersten Mal. Sie weiß nicht, weißt du, sie sieht da unten eine Horde von hunderttausenden angreifenden Eiszombies und eine Gruppe von 6, die sie da rausholen will. Und ich glaube nicht, dass da gerade groß taktisch und irgendwie, wie machen wir das am besten, irgendwie wie in der Lutran-Attack, weißt du, das ist so, das ist einfach nur den Kampf verhindern und die rausholen irgendwie. Und
ich verstehe das schon, ich verstehe auch, warum der überleben muss, ist ja logisch.
Ja, das ist damit ganz, ich finde das auch so irgendwie schlau.
Ja, aber wir sehen, dass er den Speer wirft und Danny kriegt es mit, weil ihr Drache dann vom Himmel fällt und Jon Snow guckt dann den Night King an und sieht dann auch und sieht das alles und sitzt da auch noch ewig und starrt, wo ich denke, okay, Danny, hallo. Also, dass sie da dann nicht quasi, obwohl sie schon 1000-mal irgendwelche kleineren Ziele, also das hat sich mir überhaupt nicht erklärt und da war ich auch echt und ich verstehe auch, dass du das anders siehst und das ist auch okay, aber das hat mich am allerwütendsten gemacht an dieser ganzen Folge, dass sozusagen die Drachen da alle von den Wilds drumherum wegschmonzen, klar, weil sie die in der Mitte rausholen wollen,
ja.
Und dann ist aber, also alle außer Danny wissen, wo der Night King ist, weil sie auf den gezeigt und über den gesprochen haben und sogar darüber gesprochen haben, dass man den umbringen muss, dass dann nicht nochmal einer ihr das ganz kurz, während sie da oben sitzen und starren, sagt, hier, den musst du umbringen, dann sind die alle weg. Und der hat auch gerade dein Kind umgebracht, also so.
Ja, aber genau, das ist der Punkt. Also sie kommen ja einfach nur mit einem blauen Auge minus einem Drachen davon, der ein Auge mehr hat.
Blau. Aber Drogon muss nur den Kopf drehen. Also und
Weiß ich eben nicht. Also bin ich mir halt eben nicht so sicher, ob das so easy ist und ob das nicht einfach so eine hochgefährliche Aktion wäre, jetzt genau auf den, der gerade den einen Drachen runtergeholt hat, während man gerade die paar Leute und John kann sie nicht mal retten. Ob das so eine schlaue Idee ist, dann genau da noch mal hin und los, wenn sie einfach überhaupt
noch mal
auch nicht
hin? Aber sie stehen doch da. Er muss nur den Kopf drehen und sie.
Ich fand das nicht so nah. Ich habe das nicht so im. Na gut, vielleicht liege ich falsch, aber.
Der kommt ja gerade total auf die Zuge gelaufen durchs Feuer. Ich dachte halt kurz, vielleicht ist er gegen das Feuer immun, weil er läuft durchs Feuer. Aber trotzdem hätte ich dann mal versucht, auf ihn zu pusten.
Also ich wäre da auch, also sorry, bevor ich noch einen Drachen verliere, einfach auch weg, glaube ich. Weil das ist eine Situation, also die sie nicht gewinnen kann.
Dafür hat sie mir noch viel zu lange also das ist tatsächlich.
Ja, vielleicht hat sie auch tatsächlich überlegt und hat sich dann einfach dagegen entschieden.
Nee, sie hat ja nicht überlegt, sondern sie war einfach super schockiert. Also ich habe schon verstanden, warum es diese Situation so gab. Aber hinter ihr saßen die ganzen Jungs, die wissen, weil sie vorher auf dem Stein darüber gesprochen haben, den Typen müssen wir umbringen. Da mal kurz zu brüllen, lass mal hier, puste mal noch im Flug auf den einmal. Weil sie sind ja eh noch kurz da gewesen.
Ich weiß nicht, finde ich jetzt nicht so. Hm.
Naja, also das hat mich sehr wütend gemacht und macht mich auch weiterhin sehr wütend. Dann natürlich, warum John überlebt hat. Klärt sich mir überhaupt nicht, so wie mir das da gezeigt wurde, ehrlich gesagt.
Ja.
Und das ist, finde ich, diese Staffel auch echt unter aller Sau, dieses Menschen, die wir mögen, in Situationen bringen, wo sie eigentlich wirklich sterben müssten.
Ja.
Und das so ein bisschen verkaufen als, und dann sterben sie aber nicht. Und wir wussten irgendwie auch, dass sie nicht sterben. Aber das ist irgendwie so ein komisches Spiel, was mir nicht gefällt, diese Staffel.
Ja.
Und dann kommt Onkel Benjen.
Ja.
Mit dem
Benjen Ex Machina
aller Zeiten. Ja. Ja, ich überlege die ganze Zeit, ob er quasi irgendwo abgehangen hat und das beobachtet hat oder wirklich in dem Moment kam. Merkwürdiges Timing. Aber gut, John überlebt.
Ja, und Benjen hat ein würdiges Ende gefunden, finde ich auch gut.
Ja, ich finde es so lustig, das Geräusch, als sie John die Jacke quasi abbrechen vom Körper. Ja, und Danny wartet auf John im Ausguck.
Ja.
Und da habe ich mich gefragt, steht sie da und ist traurig wegen ihrem Drachen oder wartet sie auf John?
Ja, sie hat auf John gewartet. Also beides. Sie ist wahrscheinlich auch gleichzeitig traurig wegen ihrem Drachen,
aber
sie hat auf John gewartet.
Also das dachte ich dann auch, so kam mir das zumindest auch so vor, als er dann kam. Aber warum wartet sie auf ihn? Weil ich finde, so wie sie ihn verlassen hat, müsste sie gar nicht damit rechnen, dass er überlebt.
Ich glaube, sie hat auch nicht damit gerechnet.
Und wenn sie so ein bisschen damit gerechnet hat, frage ich mich, wenn die sind ja alle so aktionistisch, warum sie dann nicht nochmal alleine losgeflogen ist.
Ich glaube, sie hat nicht damit gerechnet. Ich glaube, sie hat sich schwer getan damit, dass sie ihn zurückgelassen hat. Also das finde ich total emotional nachvollziehbar. Sie hat A, einen Drachen verloren und sie hat John verloren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, also es ist ja so ein klassischer Move einfach, ne? Man wartet nochmal und dann kommt er in letzter Sekunde, als man gerade gehen will, kommt er doch noch aus dem Wald geritten.
Mhm. Ja, klar, total. Also ich habe es auch quasi verstanden, aber ich war dann auch an dem Punkt und ein bisschen sauer auf die Folge und auf die Serie, dass ich so dachte, okay, Gendry fällt 2 Meter vor der Mauer um, Benjen kommt genau in dem Moment, wo John eigentlich stirbt, Danny dreht sich genau in dem Moment um, wo John aus dem Wald kommt, wo ich mir so dachte,
sie dreht sich um, weil Jorah stehen bleibt und weiterguckt und sie merkt es und guckt dann kurz Jorah an und
nee, wegen dem Horn.
Ach so.
Gucken die ja dann. Also
sie guckt erst
genau,
nämlich Jorah
sich
an
geht
und
weg,
dann sieht
und dann trötet das Horn.
Ah ja, das Horn habe ich nicht gehört, wie immer.
Das jemand, ein Reiterhorn, also einmal sozusagen. Mhm. Genau, aber das war irgendwie mir alles zu viel Timing. So. Zu viel Timing, zu viel Serientiming. Jetzt sind wir wieder auf Winterfell und das ist dann halt die Szene, über die haben wir auch noch nicht wirklich gesprochen, aber irgendwie schon mit Arya und Sansa in dem Zimmer, in Aryas Zimmer.
Ja.
Wo Arya Sansa übertrieben krass droht.
Ja.
Und ich wirklich kurz dachte, die ersticht die doch jetzt nicht, oder? Also ich war schon mittlerweile so fertig, dass ich das nicht komplett ausgeschlossen habe.
Ja.
Also zumindest nicht in der Emotion, wo ich dann in dem Moment war, als ich es zum ersten Mal gesehen habe.
Ja, ich bin überhaupt nicht glücklich mit der ganzen Arya Sansa-Sache und ich möchte darüber auch nicht weiter sprechen, ehrlich gesagt.
Ja, ich habe hier nur zu stehen, ich weiß gerade nicht, wer von den beiden bekloppter ist. So, da können wir es ja mal bis nächste Woche dabei belassen.
Ja.
Jetzt sind wir auf dem Schiff, Danny und John. Hier habe ich zu stehen, ich finde das gut zwischen den beiden. Ich habe gemerkt, ich habe in meinem Herzen einen Platz für die Liebe zwischen den beiden.
Mhm.
Aber ich fühle die gar nicht, weil ich nicht richtig gefühlt habe, dass die überhaupt aufgebaut wurde. Auch wenn wir oft drüber gesprochen haben. Aber so, ich habe das zwischen den beiden nicht gefühlt, dass die sich ineinander verknallt haben.
Ja,
Aber ich finde es trotzdem gut, weil es in einer Serie voll von Dunkelheit irgendwie so ein schöner, dieses Händchen halten, das hat irgendwie mein Herz erwärmt.
Ich war ein bisschen irritiert, dass er sie sofort Danny nennt.
Na, sie ja auch. Also von daher wart ihr euch also, ja da total einig.
Das war so ein bisschen, was ist denn mit dir los? Hast du auf einmal flirten gelernt? Weil also Jon Snow ist nicht dafür bekannt, dass er mega gut flirten kann.
Gar nicht.
Und da macht er jetzt auf einmal den größten Move aller Zeiten mit einer eigentlich bis dahin für ihn sehr unberechenbaren, obwohl nein, ich glaube, der hat halt schon gemerkt, also gerade so, als sie sich jetzt da verabschiedet haben und er sie gebeten hat, ihn gehen zu lassen und so, der weiß schon, dass da was geht.
Ja, das glaube ich auch. Und dann ist es natürlich auch, ich meine, wir beide sind nicht so richtig oft in der Situation, wo wir gerade fast gestorben sind.
Ja.
Und danach ist man ja oft so, jetzt oder nie, ich lebe Carpe Diem Dingering. und deswegen, das fühlte sich so ein bisschen an, so aus der Situation motiviert, aus diesem, wir haben überlebt.
Das ist wie wir nach 2 Gin Tonic.
Genau, genau. Dann nenne ich dich ja auch immer Dani. Wusstest du eigentlich, dass Nils angefangen hat, dich Aria zu nennen, weil er findet, dass ihr absolut euch super krass ähnlich seht?
Gott.
Und dann habe ich ihm das Foto geschickt, wo du dich als Aria gefotoshoppt hast.
Und ich dich als Daenerys übrigens. Ich
genau,
mach das ja nicht.
Aber ich sehe halt Daenerys nur ähnlich. Aber du siehst halt Aria so krass ähnlich, da musst du sehr lachen. Auf jeden Fall, was mich an der Szene dann so verwirrt hat, war dieses super merkwürdige awkward Ende. Also so, wo sie dann so zur Seite guckt und er tut, als wenn er schläft. Super merkwürdig.
Ja, aber wie er auch, er macht es halt irgendwie ganz, das fand ich dann irgendwie wieder ganz cool, weil er legt sich dann so hin und zwinkert aber nochmal so mit den Augen so irgendwie so, ich weiß, dass sie jetzt da liegt und das ist jetzt alles total unangenehm, weißt du?
Ja, ja, so, du sollst schlafen, okay.
Ich mochte die Szene auch, erstaunlicherweise. Ich habe mich ein bisschen
schwer. Ich war auch überrascht, aber ich mochte die auch.
Ich bin zwischendrin mal kurz in die deutsche Synchro gegangen aus Versehen, weil ich glaube, irgendeinen Satz nicht verstanden habe und den dann nochmal nachhören wollte. Habe den aber auch im Deutschen zweimal nicht verstanden. Wahnsinnig genuschelt. Und im Deutschen hat das halt so eine ganz krasse Prinz- und Prinzessin-Stimmung irgendwie. Ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, dass ich so halt Märchen geguckt habe als Kind, weißt du? Also es ist halt so eine klassische Märchenszene irgendwie.
Und das umgekehrt,
ja. Ja, und das funktioniert für mich halt einfach im Deutschen nicht. Das ist mir zu nah irgendwie.
Ja.
Also, aber ich mochte die Szene. Ich bin okay, dass die beiden jetzt irgendwie so ein Ding sind. Ich bin jetzt auch okay damit, dass er sagt, weil jetzt hat er eine Motivation zu sagen, dass er das Knie beugt. Weil er halt weiß, dass sie auch bereit ist, was für den Norden zu tun, so. Und ich glaube, die wissen auch inzwischen beide, dass das einfach auch nicht mehr jetzt so wahnsinnig die Rolle spielt. Ich glaube, sie nähern sich so dem Punkt, wo sie merken, dass das einfach nicht so eine Rolle spielt.
Ja, witzig, das war das Einzige, was mich an der Szene gestört hat, dass er das gemacht hat. Weil ich hätte mir aus der Szene eher gewünscht, dass sie sagt, dass sie das nicht mehr braucht.
Vielleicht wird sie das sogar noch, weil, also sie ist,
ja, ja,
sie
klar,
ist ja,
kann ja sein,
ist ja auch in dem Moment irgendwie eher so, also sie hat ja das erste Mal, gibt sie ja zu, dass sie Selbstzweifel hat, ne, und dass sie nicht weiß, ob sie das überhaupt alles kann und verdient hat und bla.
Ich wollte ja auch mal Zeit.
Ja, es ist aber guter, also, ne, sie hat halt jetzt gesehen, dass sie ihm nicht geglaubt hat, dass sie die Situation falsch eingeschätzt hat, dass sie mit all den Sachen davor auch vielleicht schon falsche Entscheidungen und falsche Einschätzungen getroffen hat. Und sie kann halt auch nicht immer alles nur auf falsche Beratung schieben. Also am Ende trifft sie ja die Entscheidung, weißt du? Also so ein ganz guter Lerneffekt für Dani.
Ja, ja, ja. Ich finde auch, also wie gesagt, ich war ganz überrascht, dass mich die Szenen nicht stört, muss ich aber sagen, weil wie gesagt, ich habe das nicht gefühlt. Also ich wusste, dass das aufgebaut wurde, aber ich habe es nicht gesehen und nicht gefühlt. Und jetzt ist es sozusagen offiziell, es wurde Händchen gehalten. Wir
aber in dem
das.
Moment, in der Szene habe ich es gefühlt. Also das habe ich den
beiden
abgenommen.
Ja, in der Szene habe ich es auch gefühlt, aber ich meinte nur eben.
Ja, bis dahin nicht, ja.
Ja, und es wurde mir aber bis dahin verkauft, immer wieder durch so Gespräche und Andeutungen, dass das sozusagen sich aufbaut. Und das habe ich nie gefühlt.
Ja.
Aber das habe ich jetzt gefühlt. Und sie haben Händchen gehalten, was ja, also ne, bei uns, als wir in dem Alter waren, wie die beiden jetzt hier, Ende 10, Anfang 20, War ja Händchen halten für uns. Okay, alles klar, wir üben den Nachnamen des anderen.
Ja.
Von daher, ja, ich bin gespannt, was aus den beiden wird. Immerhin ist sie ja seine Tante. Die nächste Szene ist, womit wir alle gerechnet haben, deswegen war das für mich kein wirklicher Cliffhanger oder kein wirkliches, krasses Ende.
Oh, du, ich höre dich
dass
nicht.
Dass sie sich den Drachen rausholen und den wieder aufwecken. Das, ja?
Falls du mich hörst, ich höre dich gerade nicht.
Ich höre dich.
Ah, da bist du wieder. Okay. Ja.
Okay.
Womit du nicht gerechnet hast? Deswegen war es kein Cliffhanger? Nee. Doch gerechnet hast?
Am Ende, also die letzte Szene ist, dass der Drachen wiederkommt, womit ich gerechnet habe. Deswegen war es für mich kein Cliffhanger.
Ja.
Also, oder es sollte ja kein Cliffhanger sein in dem Sinne, sondern eher so ein voll das krasse letzte Szene und so.
Es sah aber auch geil aus. Also,
es sah super aus, wobei ich sagen muss, irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber als er dem die Hand aufgelegt hat, ne, dachte ich irgendwie, man sieht jetzt so blaue Blitze oder so durch den Körper gehen oder so. Also, dass irgendwas ist, aber echt? Er legt die echt nur dahin. Und dann,
was mich eher irritiert hat, dass sie den Drachen aus dem Wasser ziehen müssen und dass er nicht, er kann ja Leute einfach so aufstehen lassen.
Stimmt, der macht ja sonst immer die Arme so hoch, ne?
Ja, warum er nicht den Drachen hätte aus dem Wasser aufsteigen lassen können.
Ja, das
können,
ist ja viel cooler, so, wenn er so durch die Eisdecke bricht und dann schon so, ne?
Ja.
Habe ich auch gedacht.
Aber
es
sah trotzdem cool aus.
Ja, mit den Ketten und so, mit diesen Schlangen von Menschen, das fand ich auch ganz cool. Oder wieder so aus dem See rausschwoppst. aber es ist auch total schlau und wichtig, dass das passiert. Erstens lernen wir, die Drachen sind nicht unverwundbar. Zweitens sind jetzt sozusagen die Chancen gleich. Und
die haben
einen
verdammten
viel, viel spannender.
Eisdrachen.
Ja. Also das wird jetzt, das ist quasi, also was sie machen mussten, weil wir gesehen haben, dass ohne den Speer wär ja quasi die Sache für die White Walker entschieden gewesen mit den drei Drachen.
Mhm.
Also, wenn es diese Speersache nicht gäbe. Und jetzt sind die Chancen ja wieder relativ gleich. Und Dany muss wahrscheinlich gegen eins ihrer Kinder kämpfen. Und wahrscheinlich, darauf warte ich ja auch die ganze Zeit, wir alle, dass mal irgendeiner umgedreht wird, der uns krass wichtig ist.
Ja.
Irgendwie. Und nicht nur so ein halbes Hähnchen wie Onkel Benjen, der irgendwie, wo einer der White Walker mitten im Job offensichtlich eingeschlafen ist oder keine Ahnung, wie das
Nee, das
so
hat
halt
er irgendwie
geht.
Erklärt, das hat er irgendwie erklärt. Das hat Benjen erklärt, wie das passiert ist.
Warte mal, ich glaube, ich muss dich angucken und die Hand auf, aber hat jetzt die linke, ich weiß nicht, ich mach mal irgendwas.
Nee, da gibt's irgendwie eine, den haben die Kinder gerettet oder so, sowas war da.
Naja, aber das ist quasi die letzte Szene, dass der Drache, und ich weiß, ich bin heute oberkritisch, aber dass die letzte Szene so ist, wie er das Auge und dann geht es auf und dann ist das blau. Ach, das habe ich schon zu oft gesehen. Diese.
Ich fand's
ganz cool. Ans geschlossene Auge ran zoomen.
Ja, ich fand's,
aber
ich fand's
natürlich
geil.
Die Idee von dem toten Drachen, der auferstanden ist, ist natürlich.
Und die Frage ist, spuckt der Feuer oder spuckt der Eis?
Oder spuckt der quasi Auferstehungstod?
Aber da bin ich echt, also ich bin super gespannt, was da draus wird. Eine kleine Szene, auf die ich gerne noch mit Blick auf die nächste Folge gerne kommen würde, wo ich nämlich ein bisschen Angst habe. Wir sehen, dass der Hound mit dem White nach King's Landing losgeschickt wird. Ich weiß nicht, ob Dondarrion mitgeht, aber Ich
glaube, er sagt ja, er ist froh, wenn sie sich nie wieder sehen müssen.
Ja, stimmt. ich werfe kurz das
A.K.A. ich liebe dich.
ich werfe kurz das Wort in den Raum. Clegane Ball.
Ach ja, darauf warten ja auch schon alle die ganze Zeit.
Ja, es sah ja auch aus, als würden wir es nicht kriegen. Und jetzt ist die Chance, finde ich, relativ hoch. Es gibt ja auch noch diese eine Szene, die wir nicht zuordnen konnten, wo wir vermutet haben, dass es der Hound ist, aber in südlicheren Gefilden, weil das Licht heller und wärmer war.
Mhm.
Und das sieht ja nun, könnte ja nun wirklich irgendwie eine Clegane Ball Szene sein.
Interessanterweise aber, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber könnte er mir nichts egaler sein als der Clegane Ball.
Nee, ich finde den aktuell wichtig, weil ich den, ja, es gibt halt so viele Sachen, die gerade irgendwie
wichtig sind. Aber der war mir auch noch nie
sind.
Wichtig.
Mir ist er inzwischen wichtig, weil der Hound mir wichtig ist, geworden ist. Ich habe den Hound lieb gewonnen, so richtig über, der ist so richtig über die Staffeln. Und nee, also das ist halt für seinen Charakter wichtig, glaube ich. Und das ist halt, es ist halt völlig ergebnisoffen. Also es ist überhaupt nicht gesagt, dass der Hound da lebend bei rauskommt. Und das finde ich, also das geht, würde mir, glaube ich, ein bisschen nahe gehen, weil ich habe den Hound gern.
Ja, ja, absolut. Ja, ich glaube auch, ja, im Moment hätte da wahrscheinlich sein Bruder die Nase vorn.
Ich kann mir halt einfach auf der anderen Seite auch nicht vorstellen, dass wir wieder so eine Oberyn Martell-Szene erleben, weißt du? Also das ist auch irgendwie so, ach, ich bin, ja, da bin ich ein bisschen gespannt, was die nächste, weil, also ich gehe mal stark davon aus, dass ein Großteil der nächsten Folge in King's Landing spielen wird. Und
kann ich mir auch gut vorstellen.
Und in Winterfell, das wären, glaube ich, so die beiden Hauptschauplätze sein. Und ich bin echt gespannt und ich glaube, da wird's Tränen geben bei uns.
Ich bin sehr gespannt, ob wir noch irgendwie zu sehen kriegen in dieser Staffel, dass der Night's King die Mauer quasi überquert.
Der könnte sich doch jetzt auf den Drachen setzen und rüberfliegen, oder?
Zum Beispiel. Weiß halt nicht, wie da die Magie funktioniert. Aber irgendwie sowas wäre, finde ich, irgendwie auch noch wichtig, dass es jetzt sozusagen, wir haben nur noch 7 Folgen,
na, ach, krass,
inklusive allem. Also da fände ich es irgendwie auch noch wichtig, dass wir, dass das jetzt so eine reale Bedrohung für das Königreich auch wird.
Ja, das wird so ein, echt, also eine starke Vermutung ist, dass das ein Abschlussbild gibt, was uns zeigt, wie er entweder kurz vor der Mauer oder an der Mauer ist oder irgendwie so.
Oder die Mauer so einen Riss kriegt oder irgendwie sowas.
Ja, irgendwas wird
ja
sein.
Ja, das haben wir aber schon, müssen wir auch mal ehrlicherweise sagen, letzte Staffel vermutet.
Ja, das vermuten wir irgendwie immer, aber
ja,
es ist schon,
ja, jetzt
also jetzt wird's.
Also jetzt ist mal langsam Leberwurst.
Ja.
Und ich finde auch, dass man, also ich habe das Gefühl, man merkt, dass Benioff und Weiss ein neues Projekt wollen und jetzt fertig werden wollen. Also sie haben ja ein neues Projekt, was für mich die schlimmste Idee aller Zeiten ist und ich werde davon keine Sekunde gucken. Aber ich habe so das Gefühl, man merkt, dass sie hiermit so fertig sind.
Nee, das habe ich nicht. Also nö, das habe ich nicht, weil ich, das liegt einfach in der Planung. Das war ja schon länger klar, wie der Ablauf jetzt sein wird und wie viele Folgen wir kriegen und wie viel Platz die, wie viel Zeit die haben und wie lang die Folgen. Und jetzt werden die Folgen ja immer länger. Also Großteil der Folgen ist ja jetzt einfach, hat ja Überlänge und die 8. Staffel, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, soll ja auch fast alles Filmlänge haben, hatten wir es schon erwähnt. Also dass das alles so quasi abendfüllende Sachen werden. Ich habe das Gefühl nicht, ich glaube, die haben, also es hat, die Buchvorlage hat halt einfach sehr geholfen. So, dafür ist halt aber auch, ist sie halt einfach auch geil. Also die ganze Welt, die Martin sich da aufgebaut hat, ist ja nicht ohne Grund seit Jahrzehnten beliebt, weißt du? Wie lange?
Ja,
20 Jahre fast?
Naja, ich glaube, der erste Outline gab es irgendwann in den 90ern.
Ja, also ich, wie gesagt, ich will einfach nicht zu überkritisch mit der Serie sein, weil ich bin so froh, dass ich sie hab, weißt du, in meinem Leben, dass ich das erleben darf. Und das Schöne ist ja, dass wir am Ende beides haben werden. Ich habe ja letztens nämlich irgendwo gelesen, dass George R. R. Martin dafür gesorgt hat, dass es halt genug, weil er auch nicht die Bücher, obwohl nicht er ganz alleine schreibt, irgendwie, dass er dafür gesorgt hat, dass die auf jeden Fall, egal was ihm passiert, zu Ende erzählt werden. Also irgendwie hat er das wohl mal gesagt. Jetzt entspanne ich mich auch.
Ja, da würde ich mich auch drauf freuen. Ich bin aber trotzdem in echt total vielen Sachen absolut nicht deiner Meinung. Aber das macht ja auch so einen Podcast spannend, weil ich immer noch der Meinung bin, dass sie durchrushen. Und ich sage auch nicht, dass ich dafür kein Verständnis habe, aber für mich fühlt sich so an und das.
Ich frage mich halt eher
einfach anders. Ja?
Achso, ja, ich hatte schon wieder Audioprobleme, deswegen wusste ich nicht, ob du mich reden lässt oder ich dich einfach nicht höre. Ich frage mich halt eher, was jetzt, mit was die denn noch mal 6 Folgen anderthalb Stunden füllen wollen in der 8. Staffel.
Hm. Weißt du? Ja, ich hoffe ja immer noch, dass wir den Night's King dann irgendwie noch mal ein bisschen kennenlernen.
Hm. Aber es ist halt, also ich finde die Staffel tatsächlich ja auch schnell. Es ist halt nur, mich stört's halt nicht so krass. Ich find auch, dass sie schnell ist, aber mich stört es halt einfach nicht so doll. Ich frage mich halt nur, was da noch alles kommt. Alter, weißt du, wenn die in dem Tempo weitermachen, was kommt denn da alles noch?
Weil ich glaube, mich stört auch gar nicht so die Geschwindigkeit, wie es mich stört, dass sie über so viele Sachen einfach hinweggehen, die unlogisch sind im Zusammenhang mit der Geschwindigkeit, die ihnen früher sehr wichtig gewesen sind. Und ich habe das Gefühl, dass sie sich bei vielen Sachen nicht mal mehr Mühe geben, das versuchen zu erklären.
Ja, ich kann mir das halt, ich kann mir halt immer nicht so richtig vorstellen, aber wie gesagt, Sherlock, ich kann mir immer nicht vorstellen, dass Leute so, weil da arbeitet ja ein großes Team dran, weißt du, dass halt, das ist ja nicht nur Benioff und Weiss, die dann irgendwie sagen, so, wir machen das jetzt so und fertig, sondern die haben ja auch Leute, die da dran arbeiten und mit ihnen dran arbeiten und dass alle der Meinung sind, das ist super und es ist aber in Wirklichkeit einfach nur hingeschlonzt. Das
Nö, hingeschlonzt ist es ja nicht. Es ist ja immer noch eine geniale Serie. Nur ich glaube, dass sie den Fokus verschoben haben auf Dinge, welche Dinge ihnen wichtig sind. Und den Fokus, der ist irgendwie okay. Ich mag, wie die Serie jetzt ist, aber also ich habe ja auch, wie gesagt, total viel Spaß und ich freue mich auch wahnsinnig auf nächste Woche oder habe Angst, wie es halt bei Game of Thrones so ist. Aber trotzdem ärgere ich mich über ein paar Dinge, wo ich finde, dass sie da ruhig hätten noch mal ein bisschen mehr Zeit oder ein bisschen mehr Erklärung oder irgendwie.
Ja, da waren wir uns sinnvoll sehr einig. Ja. Das stimmt.
So, Freunde. Es sind fast 2 Stunden und nächste Woche wird bestimmt auch wieder so lang. Und jetzt ist es 9:30 und wir beenden das jetzt hier. Aber schreibt uns doch mal, was ihr glaubt, was nächste Woche die große Sache sein wird, mit der man uns in ein Jahr Game of Thrones Pause entlässt.
Ich glaube,
das würde mich mal interessieren.
Ich glaube, es sind 2 Jahre, bis die nächste Staffel kommt.
Aha, naja. Also in der man uns in die große Pause entlässt. mich würde mal interessieren, was ihr so glaubt, was nächste Woche passiert. Das würde ich dann, dass wir vielleicht dann vorher vielleicht 1-2 Sachen davon vorlesen. Also schreibt uns gern an rabenzurzitadelle@gmail.com oder auch eine DM bei Radio Citadel. Wundert euch immer nicht.
Twitter.
Dass wir vielleicht montags manchmal nicht antworten. Aber ich gehe so montags nicht mehr auf Twitter, weil ich Dienstag meistens erst schaffe zu gucken. Und ja, von daher könnt ihr mich auch nicht mehr spoilern mittlerweile, weil ich bin dann montags einfach nicht auf Twitter.
Gut. Denn?
Ja. Habt noch einen schönen Abend oder einen Tag oder wie auch immer. Und wir hören uns nächste Woche.
Jo. Bis dann. Tschüss.